Ich habe als Kind, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt.
Ja. Hast du Bock auf eine Runde?
ja, mach doch mal.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist weiß.
Weiß. Ja. Die Zahnpasta auf meinem Pickel.
Nein. Das war letzte Woche, vor 3 Wochen.
Okay. Der Tisch.
Nein. Okay, du kommst nicht drauf, die Stereobox hinter dir.
Das wollte ich als nächstes sagen.
Ach so?
Wie kannst du sagen, ich komme nicht drauf?
Ja, weil das nicht zu lang werden darf.
Stealing my thunder.
Oh.
Was?
Sagt man das? Das ist ein schöner Ausdruck.
Ja.
Weißt du, was eine meiner liebsten amerikanischen oder englischen Redewendungen ist? When the shit hits the fan.
Ja, den finde ich auch gut. Ja. Ich habe neulich die verdammte Erleuchtung nachgehört und dann habe ich zu dir, als ich dir widersprochen habe, habe ich gesagt, not on my watch.
Ja, das kenne ich aber auch von dir, das sagst du manchmal. Mag ich aber auch gern.
Ja, Mensch, wir sind so Fans voneinander, ne?
Mhm, das gets us going.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Alles nur für Massengeschmack.
Meine Damen und Herren, der Brennerpass ist da. Es ist ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte und wir betrachten die Woche wie ein Sitzengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er wechselt nach dem Brennerpass entweder zur Deutschen Bank oder zum Rasenfunk, wir wissen es noch nicht. Aber noch ist er der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Pornfree-Pesketarier, der Mann ohne Pflicht, Spieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Senior Rüdiger Rudolf. Buenas tardes.
Guten Morgen, lieber Bernie. Vielen Dank.
Ja. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und vielen lieben Dank an alle Brennerpass-Hörer, die sich spendabel und supportiv gezeigt haben. Wie ihr das auch in Zukunft machen könnt oder erstmals Erst-Supporter werden könnt, sagen wir euch am Ende der Sendung. Jetzt kommen wir direkt zum Anfang und Rüdiger hat...
Ja. Ja, was? Nee, was hast du gesagt? Das hat mir gefallen. Erst-Supporter.
Ja. Ja, das klingt so wie Erste Hilfe, ne?
First Responder.
Ja, genau. Oder so. Ja, aber ist ja Erste Hilfe.
Ja.
Ja. Aber jetzt hat Rüdiger erstmal ein Loblied für uns. Na, erst erklärt uns Rüdiger, was die Dolly Parton Challenge ist.
Du, ich weiß übrigens überhaupt gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß nur, es gibt die Dolly Parton Challenge, es gibt auch einen Hashtag, wo man im Grunde genommen, es ist ein aufgeteilt, 4 Bilder, wie man sich selber sieht, ist auf Social Media. Es ist auf Tinder. Nein, Tinder ist das letzte. LinkedIn, beruflich, Facebook, wie halt so Facebook ist, Instagram und Tinder. Man nimmt 4 verschiedene Bilder von sich. Und im besten Fall trifft es eine Aussage über einen selber und auch über jeweils so den Geist, der im diesem Social Media
Medium
genau herrscht. Ah. Genau. Es ist schon. Ich weiß gar nicht, wie lange es gibt das schon. Die Welle ist schon ganz gut da. Gewonnen hat bis jetzt, finde ich, Alison Brie, unsere geliebte Soja aus Glow, die das sehr schön gemacht hat. Das könnt ihr euch mal angucken. Ich weiß nicht, warum mir das letzte Bild von ihr so gefällt. Es war damals überraschend, als bei Glow, als sie dann irgendwann in der Umkleidekabine mal obenrum blank gezogen hat. Das hat sie als Tinder-Foto, was so halb, also halb nackt an für sich. Für Tinder ist natürlich schon mal passend und lustig.
Ja, aber ist ja auch nur ein Scherz. Sie ist ja wahrscheinlich nicht wirklich bei Tinder.
Nein, sie wird nicht bei Tinder sein, glaube ich auch nicht, nein. Aber grundsätzlich, dass das ihr Tinder-Foto werde, finde ich sehr lustig. Ich finde auch die ganze Haltung, mit der sie das macht, so, es ist so, sie hält so ihren Oberkörper hin, aber es gehört, also sie macht es auch so fast ein bisschen, als würde es nicht zu ihr gehören. Sie weiß natürlich auch, dass sie sieht sehr gut aus, ich glaube, sie ist unglaublich fit geworden für diese Serie. Und trotzdem ist so, es kommt so in jeder Sekunde dieser Komödiant in ihr durch. Ich finde es sehr bezaubernd.
Jetzt habe ich natürlich, Entschuldigung, ganz der, ganz der Chorno, der ich bin, ja, im Hintergrund längst recherchiert, was die Dolly Parton Challenge ist, also ja, wo sie herkommt. Und sag's dir jetzt, ne?
Ja, sag mir mal.
Der Fokus schreibt, die in Tennessee geborene Sängerin postete auf Instagram eine Collage aus 4 Bildern mit unterschiedlichen Looks und Stylings. Jedes einzelne Bild wurde zu einer bestimmten Social-Media-Seite zugewiesen. Der Jolene Star zeigt sich im strengen Business-Kostüm für LinkedIn, einem legeren Weihnachtspulli für Facebook, einer inszenierten Pose für Instagram, sowie im Playboy-Hasenkostüm für Dindery. Mhm. Irgendwie wollte ich jetzt Tinder, irgendwie kam Tinderi aus mir raus. Aber ist nicht schlecht, oder?
I like it.
Aber es, der Schweizer, wie sagt der Schweizer, sagt Tinder. Bist du auf dem Tinder drauf?
Ich muss nur fragen, ich glaube, ich kenne Leute, die...
Rüdiger, bist du auf Tinder?
Natürlich nicht, Bernie.
Nein, bitte nicht. Ich war mal kurz.
Ich weiß. Ja. Ich erinnere mich.
Sehr kurz.
Auch da hast du mir einiges erklären müssen.
Ja.
Du musst mir übrigens diese Woche, glaube ich, das... Also du
mein Liebesleben erklären.
Das sowieso auch. Aber du musst mir, ich glaube, wir tauschen ja manchmal am Abend vor, so damit ihr das jetzt auch mal wisst, liebe Hörer, Notizen aus, worüber denn wir dann vielleicht am nächsten Tag reden könnten, ohne da sehr ins Detail zu gehen. Aber da war jetzt gestern einiges dabei, wo du mir viel erklären musst.
Okay.
Ich meine, du musst mir eh immer viel erklären, aber jetzt musst du mir noch mehr erklären.
Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ansonsten ja, zu meinem Liebesleben nur möchte ich nur einen Satz sagen: I'm a lover, I'm a fighter.
Ach, beides direkt.
Ja. Aber ohne jetzt konkreten Bezug, einfach nur so.
Das kommt jetzt, okay.
Ja, ich fighte gerade gar nicht.
Ja.
Aber I'm loving a lot. Aber das mache ich immer.
Okay.
Hat jetzt überhaupt keinen. Der Übergang zu dem Thema, was ich als erstes hier notiert habe, ist jetzt sehr schwer. Da steht nämlich 75 Jahre Auschwitz.
Ich saß jetzt gerade, ja.
Ja, ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Weil ich nämlich, und so ganz an den Haaren herbeigezogen ist jetzt mein Übergang nicht, weil ich war nämlich mal in Auschwitz. Mhm. Und zwar hatte ich einen Love-Trip nach Krakau, so fing es an. Mhm. Also war es Love-Trip geplant. Also ich kam nach langen Jahren on and off und schwieriger Beziehung, sehnsuchtsvoller Heranarbeiten an einen Beziehungsstatus, endlich mit der Frau meiner Träume, will ich gar nicht sagen, weil ich wusste eigentlich immer, dass das schwierig ist. Also der gerade begehrt.
Das muss ich ja nicht widersprechen.
Ja, in dem Fall schon. Auf jeden Fall zusammen und sie zog bei mir ein, spontan. Tatsächlich, das muss man auch, das hatte ich auch so noch nicht erlebt. Und wir haben dann.
Ding Dong, wohin mit dem Klavier?
Und unseren ersten gemeinsamen Urlaub geplant. Und weil wir nicht viel Geld hatten, einfach war Krakau, ne? Polen. Wohin geht der erste Liebesurlaub sonst als im Winter nach Krakau? Und als wir da hingeflogen sind, war aber schon, haben sich die ersten, die Sollbruchstellen schon sehr deutlich gezeigt. Mhm. Und gut, und zu dieser ein bisschen Endzeitstimmung in dieser Beziehung hatte man dann noch ich hatte die fantastische Idee, wenn wir in Krakau sind, dann fahren wir doch auch nach Auschwitz. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das der Beziehung den Rest gegeben hat, aber es war auf jeden Fall, es war evident, in Auschwitz war es evidenter denn je, dass das nichts wird. Und wir sind da hingefahren mit einem völlig überheizten, die Heizung ist nicht ausgefallen, sondern die Heizung ist angefallen.
Mhm. Hat einen angefallen.
Hat einen angefallen. Es war unfassbar heiß, war ein unglaublich schrottiger Zug. Fenster ging nicht auf, Heizung war volle Möhre an. Volle Möhre sagt man auch nicht mehr.
Also du beschwerst dich über deinen Zug nach Auschwitz.
Ja, jetzt pass auf. Rüdiger, du nimmst mir die Pointe vorweg und lässt mich unglaublich schlecht aussehen, weil es dann so aussieht, als würde ich das, als wäre mir das nicht gewiss irgendwie.
Ach so.
Ich wollte sagen, aber wer bin ich, mich über meinen Zug nach Auschwitz zu beschweren?
Hast recht.
Das war deswegen der ganze Absatz jetzt, Mann.
Entschuldige bitte.
Okay, gut, dann sparen wir uns das mit dem Zug. Mhm. Auf jeden Fall waren wir da. Und es war damals schon, weil heute ist ja wahrscheinlich viel schlimmer mit Smartphones, damals gab es noch nicht so richtig Smartphones, aber es war damals schon klar, dass viele Leute einfach so in der Pause von so einer Führung oder zwischen den Gebäuden einfach mal mit ihren Bekannten telefonieren oder sonst was machen am Handy. Mhm. Zum Beispiel auch die besagte Begleiterin von mir hat da mit ihrem Ex-Freund telefoniert, der gesagt hat, wie sehr er sie vermisst und wie scheiße er mich findet. Und ich fand das alles ganz furchtbar. Also mich hat das ja tatsächlich dann extrem schockiert, diese ganze Auschwitz-Sache. Ich würde sagen, wenn ich noch Kind gewesen wäre, dann würde ich sagen, es war eine schlimmere Geisterbahn, kann man sich nicht ausdenken, nur halt, dass die Geister, die man als Kind fürchtet und dann rausgeht und sagt, okay, es ist ja nicht real, zum Glück einfach dann alles. Stell dir mal vor, als Kind, du gehst in eine Geisterbahn, siehst, erschrickst dich zu Tode und gehst raus und dann sagt dir jemand, ja, Freund, das ist aber keine Geister. Es gibt alles in Wirklichkeit. Mhm. Und du fällst eigentlich vom Glauben ab, weil du denkst, das ist ja das Einzige, was dich beruhigt an Albträumen und so, dass es das nicht gibt. Und so ging es mir da so ein bisschen. Mhm. Das Bewusstsein, das ist nicht vorbei, wenn ich da rausgehe. Und die Koffer und Schuhe und Perücken und Zähne und von KZ-Insassen, das ist nicht vorbei, sondern das geht weiter in meinem Kopf und es geht immer weiter. Und es geht ja leider auch in unserer Gesellschaft irgendwie weiter. Es war wirklich, ich will es nicht abwerten, wenn ich sage, das ist die schlimmste Geisterbahn-Erfahrung meines Lebens gewesen. Es war absolut grauenvoll. Mhm. Und dass Leute zu sowas, gut, people are people, aber also wie man heutzutage Selfies machen kann oder dann telefonieren oder sonst irgendwie. Klar, man muss mal einen Happen essen oder so, aber direkt nach dem Gas kann man irgendwie, ich weiß es nicht. Also das ist mit Hintergrund dieser Beziehungsgeschichte wirklich, also bleibt eins der unangenehmsten Erlebnisse in meinem Leben. Ohne, dass ich jetzt was wegtun will von Leuten, die wirklich schlimme Sachen erlebt. Ich habe auch faktisch schlimmere, physisch schlimmere Dinge erlebt, aber einfach nur vom Eindruck, den ich da, also ja, das war so ein Breitbanderlebnis des absoluten Super-Kack-Grauens, muss man sagen. Ja, wollte ich nur sagen.
Ja. Und ich meine, das ist schon so eine Frage nach Umgang damit. Die Frage ist ja immer, finde ich, wie geht man damit um und diesem Grauen, das es da gibt? Also wie verhält man sich richtig, damit möglichst viele andere Menschen in der Gesellschaft anerkennen, dass es das gegeben hat? Und nicht auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, naja, irgendwie, das war mal oder das kann man jetzt vergessen oder das war nicht so oder, weißt du, was ich meine?
Ja, oder das als Kuriosität zu sehen.
Ja, genau.
Also die Spinne damals.
Ja, ja, genau. Und das hat mit uns nichts mehr zu tun.
Ja, das müsste man mal gucken, wie die es jetzt auch in dem Dokumentationszentrum heutzutage schaffen oder auch von mir ist auch in Dachau, keine Ahnung, oder Buchenwalde, wie die es schaffen, den Jetzt-Bezug mal herzustellen, dass du da eben nicht rausgehst und sagst, aha, das sind die Deutschen, das ist ein verrücktes Volk damals, ne? Mhm. Sondern dass du sagst, also dass du tatsächlich mit diesem Gefühl, weil was ich als grauenvoll beschreibe, ist ja ein wichtiges Gefühl, da rauszugehen und sagen, oh Gott, um es mal mit Creator zu sagen, Satan is real. Mhm. Letzter großer Creator-Hit. Mhm. Ja, vielleicht sollte jeder mal hinfahren einfach. Mhm. Warst du schon mal?
Nein.
Nee, warst du schon mal in einem
KZ? Nein, keinem anderen. Nein.
Ja, hier ist ja eins, auch eins in der Nähe, ne?
Ich weiß, ja. Was ist denn Oranienburg, ne? Das nächste.
Ja, genau. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Thema für den Brennerpass ist. Das wenn man nach Brennerpass fährt nach Sachsenhausen. Aber wir fahren einfach mal hin und berichten nicht drüber. Mhm. Vielleicht machen wir das mal, oder?
Okay.
Du bist wirklich nicht begeistert?
Ich bin natürlich nicht, aber ja.
Aber ich glaube, das muss man sein. Meine Meinung nach. Okay, ja, es geht weiter mit schönen Themen. Kobe Bryant ist tot.
Oh Gott. Oh nein.
Ja, hast du mitbekommen, oder?
Ja.
Ja. Es ist wirklich eigentlich noch schlimmer
als. Ein Hund wohnt in dieser Straße, der nach ihm benannt ist.
Ja.
Kobe, was war. Ach Gott, der arme Thiel. Ja.
Hubschrauber abgestürzt.
Ja.
7 Leute drin. Seine 13-jährige Tochter. Absolut. Ja, devastating. Da habe ich dann auch keine Lust, über kurz jetzt über Basketball oder meine Lakers-Erinnerungen zu reden, die eh sehr spärlich sind. Ja, fun times, ne? Coronavirus auch im Anmarsch.
Ja, macht uns das Sorgen?
Ach, ich weiß nicht, ich habe so viele Filme über Viren und Pandemien und Epidemien gesehen. Denken,
du warst doch so ein großer Fan des Computerspiels Plague.
Ja, ich war schrecklich, ich konnte es nicht spielen, weil es mich so verstört hat. Mhm. Ja, also mich macht es immer nervös, sowas. Mhm. Aber du, eins der großen Nachteile, also sehr ich wirklich Kinder mag, weiß gar nicht, ob ich Kinder generell mag, aber so gerne ich meine mag.
Weißt du, was Harald Schmidt mal gesagt hat? Er mag seine eigenen Kinder sehr gerne. Der Rotz an den Nasen von anderen Kindern ist auch nur der Rotz der Nasen an anderen Kindern.
Ja. Auf jeden Fall, was ich sofort gemerkt habe, nachdem ich Vater wurde, ist, wie extrem vulnerabel ich ab Sekunde 1 wurde, dass meinem Kind was passiert. Dass mich das wirklich auch, das hat mich geschwächt mental, bis heute ist es noch so. Und ich kann keine Nachrichten lesen über, früher dachte ich so, ich will nicht sagen, dass ich fatalistisch drauf war, aber da hatte ich halt gedacht, naja gut, es passiert, was passiert. Jetzt sehe ich alles mit so einer, ja, was passiert mit meinen Kindern? Das ist unangenehm, so will ich nicht denken. Hat auch keiner was davon, aber irgendwie
Aber ist so.
Ja, gut. Aber ja. Kinder können ja immer noch Vorstand bei der Deutschen Bank werden und in Sigmar Gabriels Fußstapfen wandern. Denn Geld löst, wie bekanntlich, alle Probleme der Welt. Apropos, jetzt zum letzten Mal. Der Bundespräsident Steinmeier, den ich sonst nicht immer so sympathico finde, aber der war in Israel und der hat was Schönes gesagt. Er hat gesagt, ich wünschte sagen zu können, wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt, aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten. Die bösen Geister zeigen sich heute in neuem Gewand. Mhm. Auch mal nicht schlecht, das in der Deutlichkeit zu sagen, ne? Mhm. Ja. Okay, gut.
Es ist gerade, dieses 75 Jahre ist jetzt wirklich so ein bisschen so ein Umbruch, finde ich auch, weil gestern mal was gelesen, naja, weil natürlich jetzt sterben wirklich die allerletzten weg, ne? Also sowohl Leute, also Insassen, aber auch, was ich was, ein Wachmann steht noch vor Gericht, aber ist auch natürlich weit über 90, aber auch zum Beispiel Befreier, also Sowjetsoldaten, US-Soldaten, die dahin kamen.
Hm. So. Ja, gleichzeitig ist auch wieder Antisemitismus gegenwärtiger denn je. Also im Elsass sind so jüdische Gedenkstätten auch irgendwie mit, glaube ich, einem Hakenkreuz besprüht worden. Also, ja. Und, ja.
Na gut.
Gut, das war Brennerpass Dark. Mhm. Jetzt kommen wir zu Brennerpass. Wie dumm!
Ja.
Übrigens habe ich neulich ein Kind gesehen, das stand vor so einer Comedy. Du, kennst du diese Plakatwand am Nordbahnhof, wo diese ganzen Veranstaltungshinweise sind, ne?
Ja.
Und da war ein Plakat für irgendeine Comedy-Show und da war ein Comediant so ein bisschen exaltiert, Mund aufgerissen oder so. Da war so ein kleines Kind mit Roller, ich glaube 4 oder so, ein bisschen dicker, und hat so gesagt: Wow, wie dumm ist das denn?
Du so, kling, wie dumm, alles klar, ja. Innere Notiz.
Ja, und so hat sich kaputt gelacht.
Achso, ich verstehe.
Ja. Okay. Du,
ich habe was entdeckt, Bernie.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das, unter wie dumm, ich habe festgestellt, ich glaube, es gibt schönes Wettershaming.
Ja.
Ich bin spazieren gegangen mit einer Freundin und da kam die Sonne raus und es ist jetzt in diesem Januar, ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann erfahren, dass dieser Januar der wärmste Januar seit Erfindung des Januars ist.
Ja.
Wir sind spazieren gegangen und dann kam die Sonne raus und sie sagt, oh, das ist aber schönes Wetter heute. Dann war so ein Moment Pause, wo wir beide haben wirken lassen, was sie da eben eigentlich gerade gesagt hat. Und dann hat sie natürlich das Einzige gesagt, was man in dieser Situation, Bernie, der Menschheit sagen kann, es ist natürlich viel zu warm. Ja, sage ich. Und viel zu trocken. Ich glaube, geht dir das auch so? Also ich will das auch nicht mehr, ich beobachte das nur. Ich denke auch, es ist eigentlich schön heute und schön auch. Ich denke auch manchmal wirklich, dieser Januar, auch Winter in Berlin kann schon wirklich eine Bitch sein. Aber es ist gerade ein angenehm mild, aber eigentlich denkt man natürlich, nee, ich darf das nicht so mild. Ich will es auch nicht schön finden. Ich habe auch nichts gegen den knackig kalten Winter. Ich kann schönes Wetter nicht mehr so hinnehmen.
Ja.
Oder ich sehe es nicht mehr als schönes Wetter. Was denkst du?
Ja, ich bin durchaus dieser dieses Doppeldenkens fähig.
Mhm.
Und ich kann es durchaus auch schön finden.
Ja.
Ja. Also ich freue mich über schönes Wetter, nach wie vor. Mhm. Und wenn es einen dark Hintergrund hat, dann ist mir das bewusst und dann kann ich das mitdenken und mich trotzdem freuen.
Gut.
That's how I roll.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt wirklich so schön ist. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, was sagen denn die Wetteraufzeichnungen, weil an sich würde ich nämlich denken, ich war gestern unterwegs und da war es 1 Grad und es war bedeckt und stellenweise hat es geregnet. Das war ein typisches Januarwetter für Berlin.
Ja, naja, aber es war noch nicht einmal wirklich kalt.
Naja, 0 Grad über Nacht hat es schon gehabt.
Ja, aber es war noch nie -3, -4, -5, naja.
Ja, was sagen denn die Wetteraufzeichnungen?
Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gesagt, ich würde mich nicht wundern, aber ich das ist nur ein Gefühl.
Schönes Wetter-Shaming. Ja, auf jeden Fall ein guter Hashtag von dir. Ja, ich habe natürlich, Dschungelcamp jetzt dann in den Endspurt doch noch gesehen.
Du hast mich ganz schön was ich mir alles angeguckt habe, Bernie, heute.
Ist ja Dschungelcamp angeguckt.
Oh, ein bisschen. Ich habe mir, nicht Dschungelcamp angeguckt.
Das wollte ich dir nicht zumuten.
Danke dir, Bernie. Ich habe einmal 2-3 Sekunden reingeguckt. Ich musste einmal gucken, wer dieser Prinz
Damien,
das finde ich übrigens toll, dass er sich nach einem Hermann Hesse Roman benennt.
Ja, den haben seine Eltern so genannt.
Ach so. Er heißt wirklich so, okay. Mhm. Ich habe mal 2 Sekunden reingeguckt, damit ich überhaupt ein Gesicht vor Augen habe.
Ja, aber es war ein sympathischer Typ.
Also schon, auf jeden Fall.
Hat DSDS gewonnen, hat ja. Dance, Dance, Dance gewonnen und jetzt auch das Dschungelcamp. Triple Crown Gewinner von RTL.
Das ist ja quasi, das, der hat ja.
Und ich habe.
Von wem wird er trainiert?
Weiß ich nicht, von Ross Anthony vermutlich.
Von Kovac, nein.
Oh Gott, Nico Kurt. Ja, weil er so defensiv auch ist, ne?
Okay.
Der ist sehr defensiv, der war sehr zurückhaltend, sehr immer freundlich, wirklich kein einziges Mal bei einer irgendeinem Gefühlsausbruch auf der negativen Skala irgendwie erwischt worden im gesamten Dschungelcamp. Mhm. Sehr netter Typ, hat immer für die Ranger geschwärmt dort. Die Ranger sind so diese betreuenden.
Das habe ich in ein paar Sekunden mitgekriegt, ja.
Netter Kerl, hat es auch wirklich verdient. Das andere war Dani Büchner, die Frau vom verstorbenen Auswanderer, Trash-TV-Star Jens Dingsbums, schlag mich tot.
Ist das der ausgewandert ist nach, jetzt fische ich ihn drüben, nach Kanada?
Ich glaube nicht, nee. Ach. Ist eher so ein Mallorca-Typ.
Okay.
Ich glaube eher Mallorca-Jens oder so. Mhm. Sie auch in jedem zweiten Satz erwähnt hat, dass für ihren verstorbenen Mann. Mhm. Ja, also die, ich möchte jetzt gar nicht so viel lästern, aber die und Sven Otkes war so ein, das ist ein schönes deutsches Hausmeister-Ehepaar. Und die haben sich zwar auch gehasst, aber so vom Typ her, schöner deutscher Hausmeister. Deutsches Hausmeister-Flair. Mhm. Und wie schön, dass dann der Transsexuelle, Bisexuelle oder einfach nur Gaye mit Wurzeln in, ich weiß gar nicht, wo seine Wurzeln sind. Auf jeden Fall der Vater, die Mutter, glaube ich, ist Südafrikanerin, ich glaube, so ist es.
Ja, stimmt, Südafrika, das habe ich auch gelesen. Ja, ich glaube, er ist sogar da geboren. Ja.
Der Vater ist Bayer oder so. Mhm. Auf jeden Fall der sympathische Charakter, der diverse Charakter, wobei ich will mich auch nicht auf diesem Divers so rumreiten. Auf jeden Fall der undeutscheste, wenn man Deutsch mal mit diesen Hausmeistertugenden und Tugenden gleichsetzt, der undeutscheste Charakter gewonnen hat. Das hat mich gefreut. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung, also so erdrutschmäßig, ohne dass man das, glaube ich, erfährt, für Prinz Damien ausgefallen ist. Aber nur damit die anderen Arschgeigen nicht gewinnen, habe ich mich zweimal beteiligt.
Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Bernie.
Ja klar, ich schreib da SMS hin.
Ich staune.
Go, Prinz, go. Aber das wahre Trash-TV, ich muss übrigens sagen, ich habe Dschungelcamp geguckt, ich habe auch irgendwie Wendler Dickpick gegoogelt am Wochenende. Ich habe mich
viel das nächste, Bernie.
Ja, ich habe mich viel mit dieser Art von Unterhaltung auseinandergesetzt und ich habe da auch Spaß dran. Ich habe auch eine Folge Bachelor gesehen letzte Woche. Das macht Spaß, es zu zweit zu gucken. Okay.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Alleine gucke ich es nicht, das ist so klar. Immer nur, wenn die Betriebspsychologin dabei ist, weil die kann mir natürlich auch Einblicke geben, ne, in die menschliche Psyche.
Aha.
Und,
Achso, sie macht dann so ein bisschen so eine Realtime, eine Kurzanalyse?
Nein, das macht sie natürlich nicht. Das ist das Schlimmste für Psychologen, wenn du Ideen unterstellst, sie würden privat.
Das ständig machen.
Ja, genau. Ja. Das finden sie
total. Etwa so, als würdest du mir unterstellen, als würde ich ständig schauspielen, Bernd.
Ja.
Hey, Rüdiger, du bist der Schauspieler. Du kannst bestimmt gut lügen. Weißt du nie, ob du es ernst meinst.
Ja, aber so ist es ein bisschen für die Psychologen, glaube ich. Genau. Und irgendwann muss ich sagen, kommt aber auch dann überschreite ich so eine Schwelle oder so ein Maß an Boulevardfernsehen, wo ich anfange davon zu träumen und wirklich das Gefühl habe, es ist, jetzt wird's eklig. Mhm. Aber bis dahin war es eigentlich ganz lustig und vor allem das Highlight der Woche war wirklich die Wendler-Freundin, Laura Müller, die dem Wendler ein Pickup geschenkt hat. Und da, an dieser Sequenz hast du sie gesehen?
Hätte sie nicht wenigstens ein Pickup essen können.
Hast du die Sequenz gesehen?
Ich, ja.
Da ist alles lustig. Mhm. Da ist alles lustig. Da ist erstmal schon, es fängt an mit, Schatz, helf mir, weil sie einfach nicht gut Deutsch kann. Mhm. Sie behauptet, jemand hätte den Briefkasten umgefahren und der stünde nicht mehr. Und dann kommt er raus.
Und er ist sauer.
Ja, aber der Wendler ist halt auch so eine Gurke. Ne? Selbst wenn der einen auf Macho sauer macht, wirkt er eigentlich auch noch ziemlich...
Ja, ziemlich, Meier Doppelpunkt. Wendler ist eine Gurke.
Ziemlich possierlich irgendwie so. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Wir hatten hier geparkt und so. Und dann hält sie ihm halt den Schlüssel hin, ne? Und dann ist er so, oh Schatz. Und dann ist sie so gut. Das ist so gut, das kann kein Mensch schauspielen. Ich hab's mir, glaube ich, 5-mal angeschaut, weil ich so toll war. Schatz, ich liebe dich.
Bernie Meier macht in diesem Moment so. Ein Duckface.
Ich liebe dich so. Ich liebe dich so. Und ich muss das alles aber gleichzeitig hinter meinem Rücken mit der Selfie-Cam filmen. Schatz, ich liebe dich so. Ich liebe dich, Instagram. Ich liebe meine alle Follower. So toll, das ist so modern, es ist so postmodern, es sagt so viel über diese den Gebrauch von Handys auch aus und Geld und wie man sie inszeniert und wie so Liebe und Zuneigung. Ich liebe dich so und ich filme dich so. Guck doch mal die Kamera so. Ach, toll. Besser hätte man es nicht machen können. Hm. Und dann kam der große Affront und darauf will ich eigentlich raus. Dann kommt dieser Schriftsteller, der heißt Paul Bukowski.
Mhm.
Der ist noch eine viel größere Gurke, glaube ich, als Michael Wendler. Paul Bukowski stellt sich hin, filmt sich selbst und denkt, es wäre noch im Ansatz fucking funny, wenn er hier so eine Art Poetry Slam Rezitativ dieses Dings macht und sich hinstellt, als wäre, Günter Grass will ich sagen, aber es ist noch ein ganz anderer Lyriker, den ich meine.
Peter Hanke. Nein, wer?
Nehmen wir Peter Hanke und sagt, und es zitiert, Schatz, ich liebe
Mann,
dich
Mann, so. Wann hat er das wo gemacht?
Irgendwo auf Social Media, so. Auf Twitter, direkt nach dem Dings.
Gut.
Dachte, der kann sowas Geniales, ein Zeitzeugnis von so einer Güteklasse, ein Laura Müller fucking Original mit seinem blöden 1987er Bildungshumor, Bildungsbürger, Kack-Kulturhumor.
Bernie, du bist wütend.
Hier in dir abgreifen, sich die Lorbeeren stehlen irgendwie. Es ist unoriginell, es ist kopiert, es ist einfach nur.
Und Oliver Pocher?
Es riecht sehr, das hätte Oliver Pocher lustiger hinbekommen.
Nee, Oliver Pocher hat ja auch ein Video gemacht.
Ja, oh Gott. Ja, aber dann weißt du ja schon, was los ist. Ne? Ja. Jeder, der da noch ein Parodievideo drauf macht.
Der will die Welle reiten.
Ja, und der ist ein Arsch.
Ja.
So einfach, und hat keinen Humor. Genau. Du hast keins gemacht, hoffe ich.
Oder? Schade, ich wollte es gerade ankündigen. Ich habe unter dem Hashtag schönes Wetter Pickup-Shaming. Nein.
Ganz okay. Also fuck you Paul Bukowski und fuck you Oliver Pocher sowieso.
Das Auto ist auch nicht so ganz zeitgemäß, finde ich.
Ja, sag doch mal was zu dem Auto, bitte.
Das Auto, weiß ich nicht. Ja, Riesending, ne?
Boto Strauß wollte ich übrigens sagen.
Boto Strauß, ah.
König der unverständlichen Nebensätze. Mhm. König der Syntax-Wixes.
Aha.
Syntax, was heißt da? Syntax, jerking off with Syntax, bei Boto Strauß.
Alright.
Okay, gut. Weißt du, was du bist, Paul Bukowski und Oliver Pocher, ihr seid Edgelords.
Mhm.
Weißt du, was ein Edgelord ist?
Nein, sag.
Aber du sagst mal, Sicherheitshalber, ne?
Nee, so nach dem Motto, nee, erklär's mir.
Erklär mir, weil ich gleichzeitig noch was google, ne?
Ich finde, du solltest da jetzt nicht, wenn ich was erzähle, du guckst ständig auf den Computer. Du hast eben zu mir gesagt, Rüdiger, sag bitte noch was zum Auto. Also richte
okay,
mich jetzt.
Okay, Entschuldigung. Ja, ja, okay, gut.
Gut,
du hast dich gut gewehrt, finde ich. Das war eine kleine Abreibung, die habe ich verdient, Rüdiger. Mhm. Ja. Okay.
Good. Verstehe, das sind Fotos von dir.
Ich war noch so mein Paul Bukowski Rage.
Ist alles in Ordnung. Ich kann nicht viel zu dem Auto sagen. Das ist ein Dodge. Ich habe schon gedacht, dass es falsch ist. Die einen haben geschrieben, dass es wäre ein. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich möchte nichts sagen.
Okay.
Ich müsste länger googeln.
Gut. Auch das kann man in einer.
Ach, du lieber Himmel.
Mhm. Annähernd Live-Sendung auch mal zugeben, ja. man hätte mehr googeln müssen. Ja, okay. Aber ich mache trotzdem weiter.
Bitte.
Weißt du, was ein Edgelord ist?
Nein, was ist denn eigentlich ein Edgelord, Bernie?
Edgelords sind so Leute, die irgendwie. Klischee geht so, die sitzen zu Hause im Keller, ihre Mutter spielt machen den ganzen Tag Computerspiele und haben zu allem eine super krasse Meinung und sind halt so Nihilisten, sarkastisch und ein bisschen. Also pass auf. Englische Definition: Ein Edgelord ist ein Poster, also jemand, der postet on an Internet Forum. 4chan oder von mir ist auch Reddit, who expresses opinions which are either strongly nihilistic, life has no meaning, oder das Tyler Durden Special, die Snowflake Speech, oder Referenzen auf Hitler, Nazis, Faschismus macht oder lauter so Tabu-Topics,
alles over the edge,
um andere zu schockieren. Okay. Also man könnte sagen, Nils Ruf ist ein Edgelord,
okay.
Ein Edel-Edgelord.
Mhm.
Ich würde auch sagen, Todd Phillips, der Regisseur von Joker und Hangover, ist ein ja. Regisseur-Edgelord.
Okay.
Gut, haben wir jetzt auch geklärt. So, vom Edgelord zum Space Lord.
Voldemort, schade. Zum Space Lord. Oh!
Ja, Space Lord. Space Lord, Motherfucker. So hieß der Mann.
Mein Name ist Jean-Luc.
Ja, Jean-Luc vom Chateau Picard.
Chateau Picard. Ich trinke ausschließlich Chateau Picard, Bernie.
Ja, französischen Akzent hatte.
Hat er übrigens nicht. Er sagt ja noch nicht mal Jean-Luc, er sagt Jean-Luc.
Jean-Luc, ja. Aber er trinkt Earl Grey, so wie wir jetzt.
Ja, stimmt. Sehr lecker
übrigens. Prost, es gibt nichts, was Earl Grey nicht besser machen würde.
Ja.
Glaube ich, so ging der Spruch. Du bist gar kein Trekkie, oder?
Nee, nicht so richtig. Nee, wir haben ja schon öfter mal geredet über diesen Sendeplatz damals in unserer Kindheit, 17.50 Uhr. Und eine ziemliche Zeit lang kam natürlich auch um 17.50 Uhr Raumschiff Enterprise. Das habe ich natürlich auch gerne geguckt.
Aber Next Generation, oder?
Nein, nee.
Also, aber du sprichst nicht von Next Generation, sondern von Captain Kirk.
Ich rede richtig von Captain Kirk. Und ich habe sehr gern gespielt damals auf meinem Atari ST das Star Trek-Spiel.
Ja. Jetzt ist Picard zurück nach 7 Staffeln Star Trek Next Generation und ich weiß nicht, wie viele Picard-Kinofilme es waren mit der Besatzung 4 oder so. Der letzte war Nemesis, auch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Picard spielt 20 Jahre nach Nemesis.
Sieht man ihn auch an. Er ist sehr schlank.
Ja, aber das war immer.
Aber so schlank? Na gut. Ja. Aber jetzt ist jetzt auch nicht das Wichtigste.
Ich erinnere mich an Next Generation, die letzten Staffeln vor. Okay. Ich muss auch sagen, dass mein persönliches Experience zu Picard war, ich habe mich gefreut auf eine neue Enterprise-Staffel, aber dann zwei Sachen sind mir aufgefallen. Der Captain ist alt. Mhm. Finde ich komisch, finde ich nicht gut. Und der Maschinenfachmann, Techniker hat was über die Augen. Das kam mir komisch vor. Jordi LaForge hatte doch so ein...
Also, wir halten fest, Visor. Wir wollen keine alten, dünnen und keine Leute mit Sehschwächen.
Ja, genau. Genau. Aber als ich dann geguckt habe, habe ich festgestellt, okay, da herrscht eine merkwürdige Aura von guter Schauspieler und Intellektuellen um diesen Captain rum.
Ja.
Sprach mich an. Aber leider als alles andere... fast genauso trashig wie in den 60ern.
Bist du jetzt schon bei jetzt
dem aktuellen? Ich bin bei Next Generation. Und dachte, es passt nicht so ganz zusammen. Und selbst heute noch, wenn man so ab der 4., 5. Staffel mal guckt, schaut man zurück und denkt, Patrick Stewart war immer Picard und weise und hat, glaube ich, auch wirklich viel zu so einer Aura des intellektuellen Captains beigetragen. Aber die Special Effects und manchmal auch die Handlung waren echt ziemlich trashig in den ersten drei Staffeln, obwohl die ein gutes World-Building betreiben für das, was dann kommt. Und ab Staffel 4 ist es dann plötzlich einfach verdammt gutes Fernsehen, was Next Generation da macht. Natürlich auch dank Patrick Stewart. Und jetzt, ich habe alle Filme, Star Trek-Filme ja sowieso geguckt. Ich bin Trekkie, glaube ich, kann man sagen. So ein bisschen so ein Hobby-Trekkie auf jeden Fall. Und so ein Middle-of-the-Road-Trekkie, nicht Hardcore-Trekkie. Und jetzt kommt Picard als Serie. Und ich muss sagen, ich fühle mich zurückversetzt in meine Studienzeit, wo wir jeden Tag nach der Uni 14 Uhr uns getroffen haben, manchmal mit Bong, manchmal ohne, und uns Star Trek Next Generation geguckt haben und uns selber Kapitän, also Star Trek Namen und Titel verliehen haben und einfach jahrelang die Gesellschaft von Jean-Luc Picard / Patrick Stewart wirklich genossen haben, uns von dem, das war eigentlich unser eigentlicher Mentor und unser eigentlicher Spiritus Rector in unserer Studienzeit, mehr als jeder
Dozent. Ich staune, euer moralischer Kompass wurde von Jean-Luc Picard vorgegeben.
Ja, ohne Scheiß. Und in die Zeit fühle ich mich zurückversetzt und war eigentlich fast egal, was da wirklich passiert in dieser Serie, so beruhigt und mich so an der Hand genommen gefühlt, dadurch, dass Jean-Luc wieder da ist und ich habe mich einfach nur wohlgefühlt in seiner Gegenwart und fand es schön gefilmt. Ich fand es auch leicht beunruhigend, die Handlung, also auch ein bisschen das Element von Neugier und Schock war auch so ein bisschen dabei. Also ich finde so Androiden-Kram finde ich auch mal so ein bisschen so, wenn man dann so die Teile von Data oder von Datas Halbbruder, wie heißt der, B20 oder so heißt, da in dieser Schublade sieht, also auch angenehmer Grusel. Ich war vollends zufrieden. Und jetzt kommst du.
Moment, und das waren jetzt Aussagen gerade schon über das Neue?
Ja,
über
Picard. Ich war froh, dass er wieder da ist.
Ja. Ich fand es lustig, dass du eben gesagt hast, über so diese ganze Aura, die ihm umgibt, so von diesem Intelligenten und Intellektuellen. Das finde ich, wird mit diesem Chateau Picard natürlich auf die Spitze getrieben.
Ja, aber das war immer schon so. Das ist quasi nichts, was
es passt auch. Ist aber auch
dafür ausgedacht hat.
Lustig. Im krassen Gegensatz dazu finde ich seinen Number One, sein Hund. Also wer bis jetzt gedacht hat, der Pitbull von Brad Pitt in Once Upon a Time in America, wer fürchteinflößend, hat Number One noch nicht gesehen. Der ist echt ein Mordskerl. Aber es passt alles sehr gut. Es ist auch sehr schön. Ich fand es irgendwie auch angenehm, weil du auch angenehm gesagt hast. Ich habe ein bisschen gedacht, es kommt manchmal so, dramaturgisch kommt so viel Emotion um die Ecke, wo ich jetzt manchmal gar nicht genau wusste, mit Musik, wo die jetzt gerade herkommt. Die junge Frau steht plötzlich vor ihm und eröffnet ihm die dollsten Sachen und sagt, ich werde verfolgt, ich werde umgebracht. Wo man auch durchaus reagieren könnte, sagt, hier ist eine Verrückte auf meinem Vineyard hier. Aber er ist ja, also er nimmt das alles auf. Es ist ein bisschen durcheinander. Es passieren manchmal so kurze Sachen, wo man denkt, es ist, was ich weiß, sie hat ein interessantes Halsband um. Mhm. Das schaut er sich an. Man merkt, es ist wichtig. Plötzlich muss sie ins Bett und lässt aber dieses offensichtlich sehr wichtige Necklace bei ihm am Tisch liegen. Wo ich denke, würde sie das wirklich da liegen lassen? Und laut das, es ist voll, finde ich, mit solchen Kleinigkeiten, wo ich mir immer so kurz oder mich dran gestört habe. Oder sie kämpft mit Leuten, die sie umbringen wollen. Und sie macht sie alle nieder, sie macht sie wahnsinnig gut nieder. Und der Letzte spuckt sie dann nur so an im Sterben. Und daran, an diesem giftigen...
Spoiler!
Ja.
Ich sag's nur, weil wir es uns wieder anschließend kriegen.
Genau, okay.
Von unseren Edgelord-Hörern.
Wo man denkt, warum das ist ein Scherz. Wo ich jetzt nur denke, warum haben die anderen nicht schon vorher auch gespuckt?
Ja, vielleicht ist es der mit dem Spuckskill.
Okay.
Weißt du?
Das stimmt. Ah, ja,
einer kann schauspielern, einer kann spucken.
Er ist das am weitesten entwickelte Pokémon.
Ja, aber Leute haben auch verschiedene, ja, oder so.
Die haben die Attacke noch nicht gelernt.
Mit Pokémon kann man eigentlich alles erklären.
Man kann alles, deshalb spiele ich es auch weiter. Ich spiele gerade sehr gerne Pokémon Schwert.
Ja.
Ja. Naja.
Wir haben es auch zu Hause, aber ich spiele es nicht. Mir ist es mit den rundenbasierten Kämpfen ist mir ein bisschen zu.
Ja, und es ist natürlich auch immer ein bisschen das Gleiche. Aber komischerweise, ich habe jetzt habe ich gerade Spaß dran.
Ja, so schön. Bist du weiter als dein Sohn?
Ja. Was ständig dazu führt, dass mein Sohn entweder erstens mit meinem weiterspielen will, mit meinem Account. Und er versucht jetzt immer seine Spieltage, hat ja Spieltage, zu umgehen, indem er mich fragt, ob ich an den Tagen, wo er nicht spielen darf, ich spielen könnte und er darf mir über die Schulter gucken.
Ah, oh, der ein alter Trick gibt's bei uns genauso. Trick. Ja, wir haben ja auch Spieltage seit Ewigkeiten. Mhm. Und dann ist es immer so, Papa, was machen wir jetzt? Und genau. Auf jeden Fall nicht spielen. Aber du könntest doch spielen. Genau. Und ich gucke einfach ein bisschen zu.
Mhm.
Genau. Das ist natürlich nicht doof, weil ich spiele ja auch gern.
Ja, ja.
Komm dann schon versuchen, ja zu sagen.
Du. Ja. Ich auch.
Also pass auf. Du hast recht. Mhm. Du hast recht. Selbst wenn es mir jetzt beim Gucken nicht so aufgefallen ist, wenn ich drüber nachdenke, ja, du hast recht. Ich glaube, das Problem ist, dass man so die Star Trek-Mythologie und dieses, was halt auch viel, jetzt kommt dieses blöde Wort, Fanservice, wo viel Fanservice drin steckt, zum Beispiel, dass der Hund Nummer 1 heißt, so wie Captain Riker.
Ja, das ist schön.
Also früher, erst jetzt Captain Riker, früher ja, erster Offizier.
Bridge is yours.
Genau, the bridge is yours, number one.
Yeah.
Make it so.
Yeah.
Dass das quasi jetzt auf so eine ästhetische und vielleicht auch inhaltliche, muss man erstmal gucken, Prestige-Ebene gehoben wird, Prestige-TV-Ebene. Also plötzlich ist es nicht mehr irgendeine Star Trek-Serie. Wenn du das nur mit den Star Trek-Augen sehen würdest als Trekkie, so wie ich, dann bist du wahrscheinlich relativ schnell zufriedenzustellen. Picard ist wieder da, stimmt alles, Anspielungen und so, Data, Mythologie, Androiden. Aber es wird da jetzt quasi von der Ästhetik und auch wie es präsentiert wird auf so Prestige-Drama. Dann guckt man es natürlich kritischer, weil plötzlich vergleicht man es mit dem, was wir halt sonst so gucken.
Ja, ne? Eben, pass auf, das ist halt die Frage, worum geht's denn inhaltlich eigentlich? Es geht um Rassen irgendwie auch, also um die Romulaner, um die Menschen.
Darum geht es immer bei Star Trek.
Geht's immer, ne? Und über Flüchtlinge auch, die Romulaner mussten ja offensichtlich flüchten, all sowas. Und weil du das gerade sagtest, wir vergleichen es mit Serien, die wir sonst so gucken. Ich sag mal, nach der ersten Folge würde ich sagen, das kann Watchmen besser.
Absolut, ja. Aber erstens mal haben wir nur eine Folge.
Ja.
Und zweitens, wie gesagt, weiß nicht, ob man wirklich dieselben Bewertungskriterien anlegen kann, aber vielleicht ist es nur gerecht, das zu tun, aber wir werden es beobachten, oder?
Wir werden es beobachten, gut.
Ich finde, wir haben es gut, jetzt schon mal gut auf den Punkt gebracht.
Ja.
The New Pope ging weiter.
Oha.
Erster Auftritt von John Malkovich war da.
Ja.
Und ich muss sagen, da sind Entscheidungen getroffen worden.
Mhm.
Vom Sorrentino, vom Regisseur, vom Drehbuchschreiber, aber vor allem, glaube ich, auch von John Malkovich. John Malkovich spielt ja quasi den Nachfolger von Pope Pius, dem 14., also quasi Jude Law. Und er wird der neue Papst werden. Das ist der dezidierte neue Papst, designierte neue Papst. Und John Malkovich entscheidet sich, den Papst als jemand zu spielen, ein englischer Superaristokrat, schwer depressiv, mit Eyeliner. Und sehr langsam sprechend auch. Und ehemaliger Punkrocker. Und auch eine leichte Gay-Vibes. Also er trifft da einige Entscheidungen.
Ehemaliger Punkrocker ist gut.
Ja, und das ist wirklich sehr gut, weil man sieht so in seinem Jugendzimmer, was in diesem 18 flügeligen Herrschaftssitz, dem Englischen, da echt nochmal sehr gut raussticht, so sein Jugendzimmer mit den Punkbildern. Ja, sehr interessant. Also ich bin schon wieder all in. Aber habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Weil ich weiß nicht, es ist nicht so klar, worauf es rausläuft bei Sorrentino. Es hat auch, es zieht sich zum Teil auch ein bisschen.
Ja.
Aber es ist halt wirklich das nächste, also näher können sich wirklich absolutes Kunst und Pop nicht kommen als bei The New Pope, finde ich.
Ja, ich will's gucken.
Ja. Pass auf, ich habe.
Ich gucke eh umstandslos alles, was du mir empfiehlst. Ich habe ein neues, ich habe aber noch eine Unterkategorie aufgemacht. Rüdiger guckt sich umstandslos im Kino an, alles, was du empfiehlst. Ich habe die Woche, fällt mir gerade ein, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe The Farewell gesehen.
Ah, du hast es auch gesehen jetzt.
Das ist wirklich ein fantastischer Film. Es ist ein unglaublich bezaubernder Film. Und ach, du magst ja immer gern, wenn ich über Autos rede. Aber abgesehen von allem, was The Farewell drin hat, an Familie, an Geschichte, an Amerika, an China, an Menschelnden.
An Aquafina.
An Aqua, ach Gott, ist die toll. Hm. Was mir wirklich, wirklich gefällt, ist, man sieht sie ab und zu ein Taxi fahren da in China, in der Stadt. Und man muss es auch ein bisschen wissen, weil die Lampen vorne und hinten sind ein bisschen anders, aber das ist natürlich der alte VW Jetta 2, der da rumfährt, den ich auch lange hatte. Ich hatte, als ich damals nach Thüringen ans Theater gegangen bin, habe ich mir für 800 Euro damals einen VW Jetta aufgekauft. Das ist sozusagen die Limousine auf Basis des Golf 2, Bernie, wenn du da irgendwas vor Augen hast. Und den habe ich dann im ersten Jahr noch 55.000 Kilometer gefahren. Ohne größere Probleme. Es war ein tolles Auto. Und der fährt da als Taxi rum immer noch. Der ist millionenfach in China wohl, glaube ich. Oder zu Hunderttausenden, oder? Ich glaube, der wurde noch sehr, sehr viel. Der fährt auch immer noch eine Menge durch China rum.
Das klingt irgendwie schön.
Ja.
Von Aquafina, die hat ja auch mal Musik gemacht.
Ja.
Da gibt's ein tolles Video, das heißt My Vag.
My Vag, okay, ja, guck ich
für
mal.
Für Vagina.
Mhm.
My Vag is better than yours. Oder better than your penis. Oder so, keine Ahnung. Also, es ist ja sehr lustig. Ein sehr lustiges Video.
Gut.
Und, es ist irgendwie obszön, aber es wirkt nicht wirklich obszön. Es ist einfach nur sehr, sehr lustig.
Sehr schön. Guck dir das mal an.
Weißt du, was ich geguckt habe?
Was hast du denn gesagt?
Auf Amazon Prime gibt es die Woche neu John Wick Teil 3.
Ja.
Hast du John Wick jemals gesehen?
Nein.
Komisch. Ist es nicht so dein Ding, so Actionreißer?
Weiß nicht. Ich glaube, dass ich dann. Das ist Keanu Reeves, ne? Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist. Ich glaube, Matrix hat vielleicht Keanu Reeves ein bisschen für mich verdorben.
Boah, verdorben?
Was? Das ist, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich hinter John Wick vermute. Ich vermute, ich habe irgendwie was, ich habe irgendwie nichts Gutes dahinter vermutet.
Ja, also, wenn mich etwas an John Wick stört, dann ist es, dass es mir zu brutal ist.
Ja.
Manchmal, aber eigentlich ist es wirklich, also es ist quasi, John Wick ist ein Actionheld.
Ja.
Ein schweigsamer Actionheld, also strong silent type, mit Tony Soprano zu sprechen. Und er ist gleichzeitig Killer, also Assassin, ne?
Ja.
Attentäter oder Auftragskiller, Auftragsmörder. Mhm. Und er gerät quasi von einer Bredouille in die nächste. Man kann sagen, so ein bisschen so der Mr. Bean, der unter den Auftragskillern. Aber an.
Okay.
Ja, aber er ist wahnsinnig. Er ist halt der absolute. Ich
sehe jetzt jemand vor mir, der 2 Stunden braucht, seine Scharfschützengewehr zusammenzubauen. Aber
nein, eben nicht. Also das ist von dem, was ihm an Missgeschicken passiert. Aber so. Was oder beziehungsweise in.
Oh.
Na, eigentlich, das stimmt eigentlich auch nicht. Eigentlich nur, dass er in so unliebsame Situation gerät. Okay. Mr. Bean ist ein Quatschding. Es ist eher so ein Indiana Jones Ding, wo du denkst, oh, jetzt passiert das wieder. Oder der Arme. Aber eigentlich ist er immer patent, ne?
Okay.
Und er.
Also ist ein so
absoluter Nahkampf und reich, aber auch über höhere Reichweiten, Kampfexperte. Und John Wick 2 habe ich nur den Anfang gesehen, danach wurde es mir ein bisschen zu brutal, da war ich nicht in der Stimmung. John Wick 1 fand ich ganz amüsant. John Wick 3 habe ich jetzt die ersten 40 Minuten gesehen und ich muss sagen, die ersten 20 bis 25 Minuten sind sowas von bonkers, Rüdiger. Ich habe, glaube ich, in einem Actionfilm noch nie sowas gesehen.
Mhm.
Es geht im Prinzip, weil es ist, knüpft direkt an die Handlung von Teil 2 an, ist kein Spoiler, er wird von allen Auftragsmördern der Welt verfolgt, weil er quasi excommunicado zum Abschuss freigegeben ist. Und deshalb lauert wirklich, und das ist natürlich konsequenter als in jedem anderen Film, wo der Protagonist gesucht wird oder von Killern gehetzt wird, konsequenter umgesetzt als in jedem anderen. Wirklich an jeder Ecke. Wirklich an jeder fucking Ecke. Egal, ob der Typ in die Bibliothek geht, in ein Waffenmuseum oder irgendwie in der Bowery, irgendwie an der Straßenecke. Es ist wirklich, oder mit dem Motorrad, es ist wirklich überall.
Sie lauern überall.
Ja. Und wie er sich derer entledigt, mit welcher Methoden auch, ich sag nur, Schlacht in einem Edelpferdestall, wie er so die Pferde instrumentiert. Um, ja. Es ist fucking bonkers. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen.
Also es hat dir auch gefallen?
Es ist mir eigentlich, ich habe ja schon mal gesagt, die Einschränkung, dass es mir vielleicht zu brutal ist, aber es ist so cartoonartig, brutal.
So wie bei Deadpool?
Ja.
Okay.
Es hat jetzt definitiv Deadpool. Mhm. Ich glaube, der Regisseur von Deadpool 2 ist auch der Regisseur von John Wick.
Aha.
Es hat jetzt auf jeden Fall Deadpool-Stärke an Cartoonhaftigkeit der Gewaltdarstellung erreicht und deshalb bin ich wieder okayer damit.
Wie heißt denn dieser Film mit Johnny Depp, wo er, dieser Western, dieser Schwarz-Weiß, Deadman?
Ja.
Da ist das doch auch so, dass Leute ihm ständig auflauern und ihn morden wollen. Ich weiß, da gibt es eine Szene, da reitet er durch so eine verschneite Berglandschaft und springt plötzlich quasi vor ihm einer im Schnee auf, der da schon Stunden im Schnee, also der hat sich einschneien lassen, um mit dem Messer über ihn herzufallen.
Das ist aber eigentlich ein sehr ruhiger Film.
Ja, aber das...
Jim
Jarmusch, genau. Mhm. Aber das ist... Das passierte auch, das hat mir da auch sehr gefallen. Das Motiv des sie sind überall und lauern dir auf, Bernie. Du, apropos Jim Jarmusch.
Ja, das ist ein David Lynch-Kurzfilm gesehen.
Ja. Warum ist das apropos Jim Jarmusch? Aber ich weiß vielleicht auch, weil es schwarz-weiß ist.
Ja, schwarz-weiß.
Bisschen Artifarty.
Und es gibt ja nicht mehr so viel verbleibende große Auteure des Films,
ja,
die noch was machen. Da ist ja David Lynch einer davon.
Sieht eigentlich David Lynch ein bisschen aus wie Oscar, wie heißt er? Nee, Werner Herzog?
Nee,
gut, gar nicht. Nee. Alles klar.
Nee, übrigens habe ich, nee, gar nicht. Nein, also Werner Herzog.
Der Regisseur? Nee, heißt der so?
Nee, doch, du stand nicht, ich hatte jetzt mit, war bei Fassbinder. Nee, er sieht, nee, finde ich nicht. Pass aber auf, gar nicht, stimmt auch nicht.
Ja.
Nee, ich habe ihn voll vor Augen, weil er ja bei Mandalorian mitspielt.
Eben.
Ja. Apropos war ich neulich, weißt du, was ich neulich gemacht habe?
Ich finde das hier, guck mal hier nochmal. Aber du hast ihn ja vor Augen. Aber David Lynch hat eindeutig cooleren Haare. Boah,
ja.
Er sieht eigentlich wirklich, ja.
Also, nur mal kurz, bevor wir zu David Lynch kommen, ich war neulich auf der Nachvertonung, habe ich jemand ausgeholfen auf der Nachvertonung von der Verfilmung von Oskar Röhler, verfilmt. Oskar Röhler bei uns noch sehr unangenehm aufgefallen mit seinem Durch die Nacht mit Lars Eidinger und seinen eher rechten Parolen, erinnerst du dich?
Ich erinnere mich gut.
Ja, Oskar Röhler verfilmt das Leben von Rainer Werner Fassbinder und da war ich bei der Nachvertonung.
Mhm.
Ja. Hab ihn knapp verpasst, Oskar Röhler.
Mhm.
Also wir waren in der Nachvertonung im Tonstudio und haben halt so Publikumsszenen, so Filmpreisverleihung und so, musste ein Publikum nachvertonen. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja klar,
und
ich habe das auch schon gemacht.
Ja, deshalb sage ich es dir ja, weil du weißt ja, wovon die Rede ist. Und genau, und ich habe mal knapp Oskar Röhler verpasst, würde ich sagen.
Mhm.
Auch ein Auteur.
Mhm.
Genau, David Lynch hat einen Kurzfilm gemacht auf Netflix. Eigentlich, glaube ich, war es ein Festivalbeitrag. Ich glaube, es ist ja 74 geworden vor kurzem. Man korrigiere mich gern, wenn es 75, 76.
77.
77. Und Netflix hat den Film genommen, auf sein Portfolio ausgelegt. Und es heißt What Did Jack Do? Und es geht darum, dass David Lynch als Detective, als Ermittler, Polizist, ein Kapuzineräffchen verhört. In einem
Heißen die so Kapuziner?
Ja.
Ah ja, süß.
Weil die so Käppchen, quasi so Käppis drauf haben, wie die Mönche. Verhört und über einen Mordfall befragt. Und ich weiß nicht, ob du es dir volle 17 Minuten angeschaut hast.
Ja, habe ich.
Und
ich gucke mir alles an, was du mir schickst.
Es ist ein Meisterstück in Non Sequitur. Non Sequitur ist quasi, wenn man falsche Schlüsse zieht oder auch Schlüsse aus Sachen zieht, die gar nicht so gesagt wurden. Es ist quasi ein elaboriertes aneinander vorbeireden.
In so Film-Noir-Phrasen, oder?
Ja, genau.
Maybe I do, maybe I don't.
Ja. Yeah. Ja. Also es zieht sich schon die 17 Minuten, muss ich sagen, aber es ist auch ich finde es auch hochgradig amüsant.
Ja, irgendwie dann schon. Weil auch, ich finde, weil dieser Affe, der spielt viel, finde ich.
Ja,
der hat so einiges im Blick, wo ich auch kurz gedacht habe, nee, ich glaube, er war's.
Und ich glaube, er wird von David Lynch auch selbst gesprochen.
Kann gut sein.
Ja. Weil da steht nämlich Jack as himself in den Credits.
Es scheint mir sowieso, also ich meine, auch seine Frau spielt die, es kommt nur eine andere Schauspielerin kurz vor, eine Waitress, die Kaffee bringt, das ist seine Frau. Es scheint mir eh so ein bisschen so ein Homemade-Projekt zu sein. Vielleicht hätte man es auch kaum jemand anderen zumuten können ein bisschen. Es ist schon sehr versponnen.
Ja, aber that's David Lynch.
Aber das ist halt auch David Lynch. Aber vielleicht auch das, weshalb ich dann letztendlich doch nicht so auf David Lynch stehe.
Ja, aber was David Lynch hat transportiert, finde ich, und das ist auch dieses Endzeitgefühl, in so einer Bahnstation zu sitzen, wo keine Züge mehr fahren.
Ja.
Was ich ein tolles Bild finde.
Und ich muss, pass auf, noch was. Ich muss zugeben, ich will nicht spoilen, warte mal. Ich hatte wirklich am Ende Angst, dass noch was Schlimmes passiert.
Ja, und diese Angst, dass noch was Schlimmes passiert, das durchzieht quasi alle David Lynch-Filme.
Ja.
Und das, finde ich, macht sie so nah am Leben auch, egal wie versponnen sie sind.
Mhm.
Und die wirklich fantastische Twin Peaks Staffel 3, angeblich überlegt, eine Staffel 4 zu machen, weil Kino will er ja nicht mehr machen.
Mhm.
Nur wer zahlt den Scheiß?
Mhm.
Staffel 3 Twin Peaks ist so subvertiert, so viele Erwartungen, die man auch an Twin Peaks selber hatte, an die Folge, an Serien generell, an die Schauspieler, definiert Fernsehen eigentlich neu, erlaubt sich so viel, dreht so ab, um es mal jovial zu sagen, und sagt trotzdem so viel über das Leben aus und über wie gefährlich das Leben ist. Das war immer schon David Lynch, wie gefährlich ist das Leben, wie abgründig sind viele Leute. Und gleichzeitig konterkarierte er es aber immer mit wahnsinnig viel Liebe und Zuneige und richtig ganz aufrichtigen, ehrlichen Beziehungen zwischen Leuten. Und ganz viel Liebe. Also in allen David Lynch-Filmen, nicht in allen vielleicht, aber in vielen ist auch immer irgendwie Liebe und das Gute und das Licht als Gegengewicht zum Schatten, obwohl er gerade eher so ein multilayered, vielschichtiger Typ ist. Aber er zeigt, er ist immer in der Lage, so das Gute oder Hoffnung auch wirklich ganz explizit zu zeigen. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert an ihm. Und so bonkers er auch ist, so sehr überträgt er so Stimmungen und vor allem Trauer. Niemand kann so wahnsinnig toll Trauer darstellen wie David Lynch. Das ist, macht er vor allem in Twin Peaks, wenn er dann eine ganze Serienplattform für sich hat, macht er wahnsinnig gut.
Okay.
Gut.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich muss ihm vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen.
Wir kommen zur Musik, ganz kurz,
bevor
wir zu Fußball kommen. Wir haben beide das neue Halsey-Album gehört.
Ja.
Wie findest du es?
Also pass auf, es lief gestern zufälligerweise nachmittags bei uns zu Hause, da habe ich es irgendwann ausgemacht. Ja, gerne, noch einen kleinen Schluck Earl Grey, Bernie.
Hm.
Nicht so, dann habe ich aber später nochmal, als klar war, wir reden heute ein bisschen drüber, nochmal reingehört. Und das sind jetzt keine besonders fundierten Aussagen, die ich treffe. Da mochte ich den Song Graveyard ganz gerne. Ich habe sie mir nochmal angeguckt, sie war bei Jimmy Fallon. Sie hat schon mehrfach Saturday Night Live gehostet.
Ja, sie ist sehr bekannt.
Sie ist, ja, und sie ist immer sehr unterschiedlich. Und nicht nur, also unterschiedliche Outfits, sie hat extrem unterschiedliche Energien.
Hm.
Sie scheint mir ein sehr breites Spektrum zu haben.
Hm. Ich finde, sie wirkt Halsey, übrigens ein Anagramm von Ashley.
Ja.
Was ihr Name ist, glaube ich.
Okay.
Ich finde, sie wirkt sehr.
Ich bin übrigens Regidür.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, ist nicht schlecht.
Ich bin Berin.
Mhm.
Ich habe mal einen von der SZ angeschrieben, weil ich einen inhaltlichen Vorschlag hatte und hat er nur zurückgeschrieben, lieber Berin mehr. Siehst du mal, wie sorgfältig Journalisten arbeiten, ne?
Bernie.
Ja, einfach vertippt halt, Berin mehr.
Ja.
Y ausgelassen.
Ja.
Und E.
Verstehe.
Und Dreher. Lieber Berin mehr. Deshalb ist es mein Spitzname bei der Betriebspsychologin.
Alles klar.
Ist Berin mehr.
Mhm.
Hallo Berin mehr.
Berin mehr.
Berin genau.
Es klingt auch ein bisschen nach Herr der Ringe.
Ja, oder Merinbär.
Oder Meringdamm.
Ja.
Entschuldigung.
Herr der Ringe gefiel mir besser.
Ja.
Wo war ich? Bei Halsey, genau. Sie wirkt irgendwie künstlerisch. Und ich finde, manches in ihrer Musik spiegelt so dieses künstlerisch wieder, was dir eigentlich dann auch wieder gefallen würde.
Ja.
Manches ist aber so straight up Chart-Pop.
Ja.
Und auch ein bisschen prollig.
Ja, sehr gut. Ja, das stimmt.
Ja. Und sie hat Momente drin.
New Jersey, ja.
Mir gefallen dann die Zwischentöne. Mir ist das Angel Olsen Künstlerische, das ist mir zu viel, das ist mir zu operettenhaft. Mir ist das Amy McDonald's mäßige Country Pop, wie auch dieses bei Amy, der Hit von ihr ist ja, You're So Sad. Das gefällt mir dann auch nicht, das ist mir zu billig.
Mhm.
Aber irgendwas, was zwischendrin ist, Halsey finde ich, machen wir so zwischendrin Songs, die finde ich eigentlich ganz gut.
Mhm.
Ich finde, es ist zugänglicher als das Selena Gomez Album, es hat mehr Hits. Aber das Selena Gomez Album ist eleganter. Beide sind aber nicht, Brüller sind beide nicht, finde ich.
Ja.
Um das mal festzuhalten. Ich habe noch eine Band entdeckt, ganz, ganz kurz.
Ja.
Aber
die Band, man muss natürlich auch mal sagen, wir reden über wahnsinnig junge Menschen, ne?
Ja.
Die 26,
Das dritte Album jetzt?
Dritte Album schon, ja.
Da geht noch was.
Da geht noch einiges.
Da gehen noch ein paar Grammys. Grammys gleich. Ich habe eine Band für mich entdeckt, die heißt Fat Freddy Drop. Eine, gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten, gibt es seit 20 Jahren, neuseeländische Reggae-Band.
Mhm.
Die haben ein neues Album, ich glaube, es heißt einfach nur Volume 1 oder Ausgabe 1 oder Issue 1 oder so. Ich komme jetzt nicht drauf. Das hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Das hat so ein bisschen Dancehall, Major Lazer Aspekte auch und wechselt aber zwischen ganz klassischem Reggae und hat so ein bisschen modernerem Dancehall, auch elektronisch. Fällt mir gut. Ich bin kein Reggae-Typ so per se, aber das fand ich gut.
Okay.
Möchte ich empfehlen. So, es gab Grammys.
Ja.
Und ich möchte nochmal, ich sage es eigentlich nur deshalb, weil nicht wegen dieser skandalumwitterten Geschichte mit der Grammy-Chefin, die gefeuert wurde, weil sie gesagt und dann nach dem Feuern oder nach der Kündigung schon gesagt hat, hier geht alles, das sind sind's Rassisten, sexuelle Übergriffe, es gibt alles Mögliche, sondern eigentlich nur, weil wir neulich das Video über das Video sprachen, wo Billie Eilish und ihr Bruder Phineas Eilish
ein schöner Name.
Gezeigt haben, wie sie Bad Guy produziert haben. Mhm. Der hat auch 2 Producer Grammys bekommen.
Ah ja, schön. Mhm. Es muss auch was Komisches geben. Es gab ein Prince-Tribute.
Ja.
Und von Sheila E., Usher und FKA Twigs. Und eigentlich sollte auch FKA Twigs singen, was sie aber nicht gemacht hat. Sie hat nur getanzt. Sheila E. hat auf Twitter nur ein Bild von sich und Usher getwittert, wo sie sagte, es war mir eine große Ehre, mit Usher zusammen zu singen. Also da werden wir noch was hören. Und was ist da im Busch, Bernie?
Ja, Lizzo hat viel gewonnen. Lizzo und Billie Eilish haben etliche Awards abgeräumt. Und Sticks and Stones von Chappelle hat auch beste Comedy.
Er kommt übrigens auch wieder nach Berlin.
Veranstaltung.
Für 100 Euro sind wir dabei.
Ja, mit Kanye West natürlich, hoffentlich.
Klar. Und, genau.
Der war ja zu Gast damals, wer es nicht weiß.
Ja, Kanye West, ja.
Und wer noch?
Auf der Bühne war noch Neil Brennan. Also man hat schon einiges geboten gekriegt. Und Moses, wie heißt der?
Moses P. Def. Das war ein Scherz.
Hm? Ja, der auch.
Ja.
Und hat gesagt, wo ist Stefan Raab?
Tyler, the Creator, hat auch was bekommen.
Ja.
Also was? Ein Grammy. Und hat was Lustiges gesagt. Wie findet er das so, haben sie ihn gefragt. Und hat gesagt, ich bin so 50-50. Auf der einen Seite, ja, bin schon dankbar, dass man hier so in so einer, in der heutigen Welt mit sowas, also dass jemand an einen denkt, quasi, dass jemand würdigt, was man macht. Aber er sagt, irgendwie nervt es auch total, dass alles, was irgendwie so ein bisschen, was auch echt so Musik und Genre neu definiert, immer bei sowas in die Kategorie Hip-Hop oder noch schlimmer in die Kategorie Urban gesteckt wird. Ja. Und er meinte, Urban ist eigentlich sowieso nur ein elaboriertes Wort für Nigger, Niggermusik.
Ja, da ist was dran.
Das ist echt was dran, oder?
Ja.
Was heißt denn Urban? Was ist das überhaupt? Das hat mich immer schon ein bisschen gefragt. Steckt doch eigentlich immer ein Schwarzer oder ein Schwarzer dahinter, oder? Weg mit Urban, oder?
Ja, weg mit. Was denn eigentlich mit. Ja, nee, jetzt muss ich aufpassen.
Was?
Was ist eigentlich Weltmusik, Bernie?
Weltmusik ist, glaube ich, was anderes. Das ist
was anderes, kann man nicht vergleichen, ne?
Das kann man vielleicht auch diskutieren, aber das ist, aber ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, okay. Der Vergleich hinkt in dem Fall ein
bisschen. Ja, eben, das habe ich auch eigentlich nicht sagen wollen.
Ja, okay,
gut. Good.
Ansonsten habe ich noch kurz auf YouTube einen Ausschnitt gesehen von Andi Scheuer bei Lanz. Und da will ich jetzt gar nicht, wirklich echt nicht über Andi Scheuer reden, aber ich muss echt sagen, ich habe es von ein paar Leuten jetzt schon gehört und habe es auch damals bei Gauland, auch, glaube ich, dir erzählt. Und jetzt ist mir wieder da auch wieder aufgefallen, I like hard-hitting Lanz.
Ja.
Irgendwie ist ein ganz schöner.
Hat ihn nicht so ganz von alleine gelassen.
Terrier geworden.
Übrigens,
ne?
Ich habe ja mal gesagt, ich sage immer sehr viel Ja im Brennerpass. Ja, ja. Aber Markus Lanz macht das auch. Aber er hat auch die Fragen gestellt.
Aber du sagst nie zu mir, Herr Mayer,
das
ist das Niveau albanischer Hütchenspieler.
Oh, das habe ich nie mitgekriegt. Das ist sehr gut. Bernie.
Der Scheuer hat gesagt, so, ja, blablabla, bla, 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 ich habe da vielleicht ein anderes Rechtsverständnis und Sie müssen ja nochmal gucken. Und dann hat der Herr Lanz ihn unterbrochen mitten im Satz. Herr Scheuer, also bitte, das ist das Niveau albanischer Hütchenspieler.
Wow.
Ich habe es mir Wort für Wort so rausgeschrieben.
Wow. Und die albanischen Hütchenspieler, hey, Moment,
ist natürlich
mal,
auch,
Moment mal.
Ist natürlich auch wahnsinnig rassistisch.
Gibt's eben, ja. Aber, naja, ach ja, aber, ja.
Kommt mir jetzt eigentlich.
Es gibt übrigens, natürlich.
Eigentlich auch nicht cool.
Nee, aber.
Aber da, gut, ja, aber was aber dahinter
es gibt übrigens wieder eine Menge Hütchenspieler. Muss man tagsüber, Friedrichstraße war ich neulich, in Checkpoint Charlie.
Ja, aber es ist rassistisch zu behaupten, es wären Albaner.
Albaner, ja.
Ja. Stimmt.
Und dass die jetzt niveauloser wären als die bulgarischen Hütchenspieler.
Ja, und wer sagt denn überhaupt, dass Hütchenspieler schlecht sind, schlechte Menschen sind?
Ja.
Ja, well, ich hab's jetzt nur.
Genau, ist okay.
Okay, so, aber jetzt kommen wir zu wirklich, jetzt kommen wir zu guten Menschen, nämlich die aus der Bundesliga. Es gab keinen Frauenfußball. Bei den Herren sind wir bei Spieltag
19.
And would you please break that motherfucker of a Spieltag down for us?
Bernie, ich habe kurz gedacht, du würdest nie fragen. Der BVB macht da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat. Und sie beenden die Kölner Siegesserie. Guck mal, ich mache auch weiter, wo ich letzte Woche angefangen habe. Ich mache Haspel-Paspel. I make them Haspel-Paspel. Come on, Bernie, I'm gonna break that shit down for you. Der BVB macht da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat. Und sie beenden die Kölner Siegesserie mit einem norwegisch heißen 5:1. Auch die Bayern schicken sich an, verdammt gut in die Rückrunde zu starten und servieren Schalke mit 5:0 ab. Auch Gladbach stemmt sich gegen den Rückrundenfehlstart und gewinnt nach Rückstand souverän 3:1 gegen Mainz. Ich habe keinen Rhythmus, Bernie, ich komme nicht in den Rhythmus rein. Ich fühle es noch nicht. Du merkst es auch, ne? Du merkst es, spürst es auch?
Ich finde, es ging jetzt.
Danke. Also zumindest kam mit Klinsy das Glück nach Berlin. Etwas unverdient dreht die Hertha einen 0:1 Rückstand zu einem schicken 2:1 Auswärtssieg in Wolfsburg. Andere Berliner hingegen brauchen kein Glück. Union ist zu Hause nicht zu unterschätzen und gewinnt 2:0 gegen Augsburg. Siehst du, jetzt spreche ich zum ersten Mal einen Satz auf Punkt. Das hat mir bis jetzt gefehlt. Leider bleibt mit Kofold das Pech in Bremen. Siehst du, das habe ich zu spät eingefügt. Ich hatte zuerst Glück oben bei Klinsy, jetzt erkläre ich zu viel, und dann unten Pech bei Kofeld. Aber dann habe ich die Berliner, die Union nochmal dazwischen gesetzt, weil ich die vergessen hatte. Und schon haben wir den Bezug nicht mehr. Leider bleibt mit Kofold das Pech in Bremen. Kuriose 0:3 Heimniederlage gegen Hoffenheim. Ja. Streich sagt, Paderborn war besser. Da wollen wir nicht widersprechen. Freiburg-Paderborn 0:2. Die Düsseldorfer Fortuna spielt besser, als es Ergebnis und Tabellenstand vermuten lassen. Am Sonntagabend schickt Bayer Leverkusen Düsseldorf mit 3:0 nach Hause. Und, willst du noch was sagen?
Ja, einiges, aber danach. Ja.
Der Nagelsmann, der guckte recht bedient. Der Sieg von Eintracht Frankfurt war mit einem Wort verdient. Der Julian ist sehr angepisst, das hat er stark betont, weil er sich wohl nicht sicher ist, dass auch ein Sieger wohnt in jedem seiner Mannen. Die waren längst von dannen. Als er noch heiß am Schimpfen war, waren die wohl in Eiswannen. Was ihm wohl fehlt, dem Julian, das ist wohl voll sein Ding, die Sieger-Mentalität. Er selbst ist spitze drin, die Berge rauf und wieder ab. Wer will da was genießen? Wer jetzt schon zu zufrieden ist, wird niemals weiter sprießen im Frühling, wenn es wird richtig heiß. Die Gegner alle spitze, da muss man sein, gespannt und fit wie Omas Gummilitze. Das alles fordert Julian ein, sonst ist es leider Essig. Mit Meisterschaft und oder Pokal. Drum seid mal nicht so lässig. Leipzig verliert in Frankfurt 0:2.
Man merkt, du hast alle deine Energien reserviert für den Nagelsmann. Ja,
passiert Breakdown. Ja manchmal.
Downbreak.
Na gut.
Dabei sind kuriose Dinge passiert an diesem Spieltag.
Indeed.
Also Leverkusen, Düsseldorf, das war nicht so gut von Leverkusen, wie es aussieht auf dem Papier. Mhm. Gar nicht. Aber besten gefällt mir eigentlich diese Formulierung, ein schicker Sieg für Berlin, weil das ist nämlich ein schickes Ergebnis auswärts in Wolfsburg gegen die Defensivkönige 2:1, aber schick ist auch das Ergebnis, nicht so das Spiel selbst.
Eben.
War nicht so schick. Die Bremen-Niederlage sehr unglücklich, weil da muss man sagen, jetzt ist Abstiegskampf angesagt.
Ja, und ich würde mich so ungern von Herrn Kofeld verabschieden.
Weiß auch nicht warum. Ja, weiß ja nicht, ob du das musst. Was geschieht denn in die zweite Liga mit der Mannschaft? Bayern-Schalke. Na, ich weiß nicht, was da los war mit dem David Wagner. Ich habe eigentlich große Dinge auf den gesetzt, dachte, es wird eine knappe Nummer.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, ich befürchte, Bayern ist gut drauf. Ich glaube, die Hansi Flick Wertschätzungspolicy, die da herrscht, ich glaube,
das geht voll auf. Da haben wir übrigens hier noch nicht drüber geredet, ne? Die Wertschätzung,
dass er gesagt hat in der Zeitung, er probiert es halt hauptsächlich mit Wertschätzung. Das hätte er von Udo Latte gelernt. Man muss die Spieler immer noch ein Stück größer machen, als sie eigentlich sind.
Ja.
Und dann natürlich einstreiten, wenn sie zu groß wären, aber ich glaube, da ist was dran.
Das ist dann die Nagelsmann-Methode, ja.
Der Müller spielt fantastisch. Er ist Vorlagenkönig in dieser Liga. Goretzka ist wieder dabei, hat toll gespielt. Thiago ist motiviert, toll gespielt. Gnabry kommt mal kurz rein von seiner Verletzung, schießt ein Türchen, rührt einen an. Es funktioniert einfach. Und auch im Spiel nach hinten.
Ja, Müller hat ganz kurz gesagt, jeder hat seine Rolle oder seine Rolle wäre auch ein bisschen anders geworden. Es wirken alle gerade ganz glücklich.
Ja. Und hier Rage Against the Ewigkeitstor-Rekord, Robert Lewandowski lässt auch nichts zu wünschen übrig. Ne? Mhm. Also es gefällt mir richtig gut. Mhm. Und ich sehe einfach nicht Uli Hoeneß auf der Tribüne und ich sehe aber dafür Hansi Flick auf der Bank.
Okay. Das? Ja, gut.
Also in Auswärtsspielen zumindest. Mhm. Sagen wir es mal so. Mhm. Ich sehe ihn nicht mehr so oft auf der Tribüne.
Ja.
Also es gefällt mir wieder besser. Ich bewege mich wieder auf den Verein zu. Leipzig, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob mir das jetzt, ob das nicht ein bisschen vorschnell ist, weil ich habe auch ein bisschen Doppelpass gesehen, dass jetzt alle sagen, heute zählen sie Dortmund plötzlich wieder eher als Bayern Konkurrent und so, seit die Orlander haben und Leipzig, jetzt muss ich wirklich zeigen, ist die Mannschaft und so. Entschuldigung, das 2:0 kam erst in der Nachspielzeit, es war nicht ein eindeutig verlorenes Spiel. Es ist Frankfurt immer für eine Überraschung gut. Ich weiß nicht, ich sehe da jetzt nicht einen Abwärtstrend. Ich finde, dass das, was man jetzt bei Leipzig unterstellt, sind ja ein bisschen bräsig aus der Winterpause gekommen, dass man jetzt sagen könnte, ja, die haben es vielleicht doch nicht drauf oder die haben Muffensausen, sagt man nicht mehr. Das ist auch ein Narrativ, was jetzt ein bisschen Nagelsmann mitgefördert hat mit seiner eigenen Kritik an der Mannschaft jetzt.
Ja, und was aber auch, allerdings kann das jetzt auch so sein, so jetzt macht er das Fass auf.
Ja.
Und jetzt wollen wir mal sehen, vielleicht hagelt es jetzt die nächsten Wochen die Wahnsinnsergebnisse.
Vielleicht.
Ganz einfach, weil es so war. So, weil das jetzt passiert ist, man hat jetzt mal ein Spiel in Frankfurt verloren, sind immer noch auf Platz 1. So, und jetzt
passiert's. Ja, vielleicht wird sich das richtig herausstellen. Sie haben übrigens einen Schlafforscher, benutzen Sie, ne?
Ah,
Schlafoptimierer.
Ja, ja. Das erscheint mir nur wichtig, richtig und professionell.
Der könnte mir auch nicht schaden. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, soll ich dir mal das Buch geben? How to Sleep?
Hast du das?
Ich habe das ja von diesem, wie heißt der, Nick Dale. Ja. Also ein Engländer, der auch unter anderem Cristiano Ronaldo schlafend betreut hat.
Ja, weißt du, das Ding ist, ich will nicht sagen, dass ich ein Optimierer bin, aber ich mache ja eh schon viel richtig in meinem Leben. So, ich habe meine Ernährung.
You got some shit together.
Ja, ich habe ja schon meine Ernährung, ich trinke Alkohol, Zuckerkonsum reduziert, mache was mit meiner Ernährung, mache viel Sport und so. Und ich denke, irgendwo. Ich habe aber nur begrenzt Kapazitäten für so einen super healthy Lifestyle. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das Schlafbuch lese, ich werde es tun, leih es mir, dass ich da ganz viele Sachen lesen, die ich ganz, ganz falsch mache und dass ich mich da ganz gravierend umstellen müsste. Zumindest kriege ich schon immer so Hinweise in der Richtung von der.
Ja, aber was könnte das sein? Das interessiert mich, Bernie.
Ja, nichts mehr gucken, eine Stunde vorm Einschlafen. Also dann ist auch Schluss.
Nein, eine Stunde ist also schon nicht auch viel.
Ja, aber heißt es, glaube ich. Steht sicher auch in deinem Buch.
Ja, auf jeden Fall steht das da. Da steht auch, dass du vielleicht abends, also wenn du, es gibt Vorbereitungszeiten, um ins Bett zu gehen sozusagen. Ja. So, also dass man schon ein bisschen dunkler alles macht, die Wohnung langsam kühler wird. Dann hättest du ein bisschen so imitierst, so der Tag geht zu Ende, so wie das halt früher in der Natur mal zu empfinden war.
Ja, wobei ich habe ja, also ich folge ja, ich übernachte ja an ein paar Tagen der Woche nicht alleine. Mhm. Und da habe ich jemanden, der solchen Protokollen sehr akkurat folgt. Insofern habe ich es eh schon ein bisschen in meinem Leben. Wahrscheinlich überrascht es mich gar nicht so, wird es mich gar nicht so sehr überraschen.
Und ich finde das, oder was ich am meisten rausgezogen habe aus diesem Schlaflernbuch ist, wusste ich eigentlich auch schon, man schläft ja in Phasen. Mhm. So, also dieses, eine Schlafphase ist so 1,40, 1,45. So mit Einschlafphase, Tiefschlafphase und die macht man halt jede Nacht ein paar Mal durch und das manchmal diesen Effekt, manchmal hast du halt 3-4 Schlafphasen gehabt, nach was ich was, dann wie viel Stunden und wirst um 5 oder 6 Uhr morgens wach und fühlst dich eigentlich wach und fit und denkst, ach, eine Stunde habe ich ja noch und dann schläfst du halt diese Stunde und dann piepst der Wecker halt mitten in dieser Tiefschlafphase und
stehst auf wie Methusalem.
Genau, und der Wecker ist dann wie ein Schlag vom Kopf. Und das passiert mir nicht so mehr. Ich kenne meine Abflugzeiten für einen guten Schlaf. Hm. Ich weiß, wann ich ins Bett gehen muss, um dann oben zu einer bestimmten Uhrzeit fit zu sein. Ich stehe auch mittlerweile immer zur gleichen Zeit auf.
Ja, das mache ich auch wegen hier Junior. Mhm. Und selbst wenn der nicht da ist, stehe ich trotzdem zur gleichen Zeit auf. Also genau. Ich stehe den Wecker. Das ist schon okay, das funktioniert auch gut.
Wobei, Bernie, wenn ich das noch sagen darf, ich habe von dir sehr viel über Schlaf gelernt. Es war nur ein einziger Satz, Bernie.
Nämlich?
Aber der hat mich nachhaltig beeindruckt. Mir ist egal, wie viel ich schlafe. Hast du mal gesagt. Das stimmt, irgendwie ist das gut. Weil ich und auch vielleicht auch meine Partnerin, wir so ein bisschen so ein Ding, meine Frau so ein Ding los hatten, als die Kinder klein waren und sowas, und wenn man dann wirklich wenig Schlaf gekriegt hat, so das so durch den Tag so mitzunehmen. Und diese Haltung, die ich dann auch irgendwann angenommen habe, mir ist egal, wie viel ich schlafe, die hat mir da geholfen.
Ja, ich finde auch dieses Gejammer von Eltern mit Schlaf und so, das hat mich nie so wirklich beeindruckt, weil ich finde, erstens mal kann man sich's auch man holt sich das wieder, man wechselt sich auch mit Partner ab, man holt sich seinen Schlaf schon wieder, der Körper holt sich den und zweitens, mein Gott, die paar Jahre, wo es so ist, ich finde es nicht so schlimm. Es ist ja auch nicht das höchste Gut der Erde, Schlaf, man bewertet es einfach auch über, finde ich. Mhm. Aber trotzdem, ich bin halt jemand, der auch gerne, wenn er dann alleine schläft, hat auch mal so gern irgendwie so, boah, jetzt spiele ich so, Rüdi, jetzt spiele ich so schön Outer World. Das macht so Spaß. ich möchte jetzt aber mal bis 3 Uhr morgens spielen.
Und dann spielst du Outer World, aber das machst du nicht im Bett, nein, das machst du jetzt hier dann
auf der Couch,
ja.
Na, ich spiele, mache das auch nicht mehr. Früher habe ich bis 5 Uhr morgens gespielt, jetzt ist maximal 2 Uhr, 1 Uhr oder so, das ist schon eingeschränkt. Aber ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen, weil manchmal, weißt du, gestern zum Beispiel, weiß ich, es ist 11 Uhr, ich bin eigentlich müde, ich müsste ins Bett, aber ich denke mir so, ach komm, ich möchte jetzt schon Wix sehen, ich möchte jetzt ein bisschen Rambazamba noch sehen. Und was passiert? Ich gucke es natürlich bis 12:30 oder so, bin eigentlich viel zu müde, schlafe da mit diesen Bildern ein, unruhig, habe diese Bilder im Kopf.
Brauchst du dann länger? Hast du das Gefühl, du brauchst länger zum Einschlafen?
Nee, zum Einschlafen nicht, aber ich schlafe dann unruhiger insgesamt.
Ja.
Okay, du, ich wollte eigentlich, wir sind immer noch bei Fußball, ich wollte kurz zu Frankfurt überleiten. Der Fischer, der Präsi, hat eine Rede gehalten und hat übrigens Andreas Möller, weil der wird Chef des Nachwuchszentrums, gelobt, hat gesagt, der hat Eier, viele von euch nicht. Mhm. Ich mochte Andi Möller eigentlich auch nie, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein integrer Typ ist, das kann ich mir ich irgendwie vorstellen. Ich
dass du jetzt sagst, anständige Eier hat, aber ja.
Ja, vielleicht auch, vielleicht will ich das damit sagen. Aber viel besser fand ich eigentlich, dass er gesagt, dass die Frankfurter haben investigiert, weil nämlich Rudolf Gramlich, ihr Ehrenpräsident, da haben sie herausgefunden, dass der bei der NSD, nicht nur bei der NSDAP Mitglied war, sondern sogar bei der SS. Und haben sie ihm die Ehrenmitgliedschaft aberkannt und haben gesagt, die Gewalt, Fischer hat dann gesagt auf der Rede, Gramlich hätte wohl keine Schwierigkeiten gehabt, sich dem Nationalsozialismus anzudienen. Wir wissen ja, Peter Fischer ist auch großer AfD-Antagonist. Als es für ihn, also Gramlich, ökonomisch und sportlich opportun war. Die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus nahm er billigend in Kauf. Wir sind der Überzeugung, dass diese Fakten, die bei der Ernennung zum Ehrenpräsidenten dem damaligen Zeitgeist folgen, keine Rolle gespielt haben, heute anders bewertet werden müssen. Ein Ehrenpräsident muss auch moralisch und ethisch ein Vorbild sein. Das Präsidium und der Ehrenrat sind zu dem Ergebnis gekommen, die Ehrenpräsidentschaft posthum abzuerkennen. Ja, Respekt an Peter Fischer an dieser Stelle. Einmal mehr. Und insofern auch ein doppelter Sieg an dem Wochenende für die Eintracht, würde ich sagen. Okay, kurz noch, bevor wir zu Sopranos kommen. Wie siehst du, bist du pro oder gegen Videobeweis mittlerweile?
Lustig, ich habe gestern mal wieder drüber nachgedacht.
Ja, gestern ich große Diskussion im Dings mal wieder mit Markus Merk, auch im...
Gestern habe ich mich bei dem Doppelpass gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr.
Geht vielen so. Aber weißt du, wir haben keine Geduld für Gerechtigkeit, Rüdiger.
Oh, siehst du?
In unserer Gesellschaft.
Mhm. Also, dann...
Ich würde sagen,
aber diese Woche wird gut. Diese Woche wird ja Trump impeached, Bernie.
Ja. Macht er auch eine Videobeweis-Challenge dann?
Ich glaube, er glaubt nicht an Videos.
die Challenge-Variante, finde ich, könnte man testen. Das hat Markus Merk auch gesagt, weil er ist doch der Schiedsrichter-Oberkomitee mit für Einführung des Videobeweises verantwortlich gewesen oder beziehungsweise für die Testphase. Und Markus Merk hat gesagt, er versteht auch nicht, warum man jetzt man testet diesen Videobeweis ja nicht erst seit der im Amt ist, sondern eigentlich schon seit 7-8 Jahren.
Ja.
Im Hintergrund immer schon.
Ja.
Also eigentlich ist es ein bisschen schlimm, wie das gehandhabt wird, dafür, dass man ihn so lange testet. Und er versteht nicht, warum man all die Jahre nicht die Challenge-Version davon getestet hat. Also im Hintergrund, weißt du?
Okay.
Gut, geht natürlich schlecht, weil man keine Trainer hat, die dann sagen, ich möchte eine Challenge, aber die Rolle hätte ja jemand anders spielen können.
Mhm.
Gut, das nur dazu. Aber jetzt schnell zu Sopranos. Wir haben geschaut, Sopranos Staffel 2, Episode 5, Big Girls Don't Cry, heißt die Episode. Und ich gebe mal kurz die Synopsis. Furio ist da, Tonys neuer Fußsoldat aus Italien und macht mal gleich das, was Christopher nicht hinkriegt, nämlich treibt Schulden ein bei einem
säumigen Zahler.
Bei einem säumigen Zahler, Sonnenstudio-Besitzer mit Nebentätigkeit Zuhälter. Und Christopher nimmt Schauspielunterricht und Pussy rückt ins zweite Glied. Und Tony ist einfach die ganze Zeit stocksauer, das kann man sagen, ne? Zusammenfassen, und hat eine Reunion mit Melfi.
Ja.
Jetzt kommen sie wieder zusammen. Und das ist die Kurzzusammenfassung. In der konkreter sieht es so aus, dass Christopher tatsächlich in ein Acting for Writers geht, einen Schauspielunterricht nimmt und hat tatsächlich ziemlich gut drin ist, muss man sagen. Unerwartet gut.
Ja.
Aber ein großes Problem damit hat, dass er so gut ist, nämlich er muss echte Emotionen spielen, kriegt es auch gut hin. Es bleibt so ganz unklar, woher er die rauschannelt, ob es wirklich mit seinem verstorbenen Vater zusammenhängt, mit seiner Frustration im Job, weil er eben im Gegensatz zu diesem Schauspielkurs, wo er wertgeschätzt wird, bei Tony keine Wertschätzung erfährt. Also das kann man sich alles so ein bisschen überlegen. David Chase lässt es ja gerne offen. Auf jeden Fall erreicht er etwas. Er erreicht in kurzer Zeit wirklich wahnsinnig viel. Er wird ziemlich gut drin. Und dann kommen wir zu einer Szene, die unglaublich lustig ist, Nämlich, sie müssen eine Szene Acting Without Words, das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Habt ihr das auch gemacht an der Schauspielschule? Ja. Und der eine Schauspieler, der auch wirklich so ein bisschen, ja, so ein Dad-Typ.
So ein Dad-Typ, so ein bisschen so, ist auch völlig klar.
Übereifrig.
Er ist nicht als Schauspieler, er macht alles richtig, aber ist völlig klar, er wird nie, er ist kein toller Schauspieler.
Ja, genau.
Ist irgendwie ein Leichtgewicht.
Ja, und der macht das, macht sich bereit auf diese Acting ohne Words-Szene, will was erreichen und kriegt voll eins auf die 12.
Er sagt nur A und kriegt eins aufs Maul.
Und die andere Schlüsselszene in dem Kurs war, dass jemand gesagt hat zu Christopher in, da haben sie quasi Rebel Without a Cause haben sie nachgespielt oder Streetcar Named Desire?
Nee, Rebel Without a Cause. Nee, das wollte er nicht machen.
Ja.
Endstation Sehnsucht wollte er nicht machen. Ja. Das ist die Rolle, die er abgelehnt hat. Aber er hat James Dean gemacht, genau, das ein Planetarium am Ende. Das ist Rebel Without a Cause, ja.
Genau, und dann, er weint dann halt auch bei seinem, am Fuße seines Vaters, also zu Füßen seines Vaters über seinen verstorbenen Freund. Und das macht er so gut, dass ihn jemand fragt, hey, Wahnsinn, wie kannst du einfach so weinen? Und dann stürmt er zürnt raus. Und letztlich ist das Ganze auch der Impetus dafür, dass er alles hinschmeißt. Seine Drehbuchambitionen, die Schauspielklasse, alles. Und sich eigentlich damit in der Abhälfte der Staffel 2 nur noch seinem, oder vorerst mal nur noch seinem Gangster-Dasein widmet. Und wir haben Christopher so ein bisschen verloren jetzt, oder? Denkt man.
Denkt man, genau. Das sollte man vielleicht dazu sagen, ja.
Es kommt nochmal.
Also es endet, diese Folge endet damit, dass er alles in den Müll wirft.
Ja. Dass er sich einfach quasi, wie es halt oft so ist, man versucht was Neues, ist nicht gleich erfolgreich oder vielleicht in dem seinem Falle zu erfolgreich und schmeißt hin.
Es geht auf jeden Fall in die Frage so, wer bin ich?
Ja, genau. Und
nachdem er alle in diesem Kurs durch seine Authentizität an die Wand gespielt hat.
Ja, he's killing it out there, habe ich gesagt zu dir. Auf der anderen Seite der Handlung, wie gesagt, es gibt Zahlungsschwierigkeiten bei einem Sonnenstudio-Besitzer und Tony lässt seinen neuen fährt seinen neuen Ferrari-Test.
Mm.
Furio. Oder macht seinem Namen alle Ehre.
Mm.
Und macht in einer der brutalsten Szenen der Mafia-Filmgeschichte oder der direktesten Szenen, so ein bisschen Taxi-Driver-mäßig, den Laden, wie hat man früher gesagt, kurz und klein. Ne?
Mm.
Und es ist so brutal und so. Es ist auch so Tarantino-mäßig brutal, finde ich.
Mhm.
Es ist so direkt und brutal, wie Furio da aufräumt, dass es an Comedy grenzt, finde ich.
Mhm.
Überhaupt ist mir aufgefallen, weißt du was, Rüdiger, wenn ich mit dir Sopranos gucke, ich höre dich selten so laut und oft lachen wie bei Sopranos.
Ach.
Und es, dann denke ich drüber nach und denke, Sopranos muss wahrscheinlich auch eine Art, muss entweder viele komödiantische Aspekte haben oder vielleicht ist es einfach auch eine Art Comedy.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schon, ne?
Ja. Ich habe übrigens nochmal, weil wir drüber geredet hatten, ich erinnere mich, du hast mir das damals geschickt, aber es muss schon länger her sein. In unserem Slack ist es nicht drin. Die 20-jährige Reunion des Soprano Ensembles habe ich mal die ersten 10 Minuten nochmal reingeguckt. Und da eröffnet der Moderator auch mal, also damit, was ist Sopranos? Ist auf jeden Fall auch, und er sagt auf jeden Fall natürlich auch Komödie. So ist es ein bisschen herzerreißend, das zu sehen und zu gucken, wie die sich entwickelt haben. Und klar, die Kinder, Meadow und AJ, sind erwachsen geworden. Viele sind, Carmella ist wirkt, also sind sehr die gleichen geblieben. Manche sind halt auch wirklich sehr viel älter geworden.
Und richtig erfolgreich war eigentlich auch keiner, muss man sagen.
Keiner, nein.
Nee. Habe ich ja neulich zu dir gesagt, das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch dran, dass auch wenn es der Anfang von Prestige TV war oder von Golden Age of Television war, damals Fernsehen auch noch ein Stigma, in einer wiederkehrenden Fernsehrolle zu sein. Heute ist es ja nicht mehr so, beziehungsweise kommen ja Filmschauspieler gerne zu Serien.
Gibt es denn noch sowas wie Filmgesichter? Haben die einfach keine Filmgesichter?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, es gibt es nicht. Ich glaube, das ist eine Erfindung
mit
den Filmgesichtern. Ich glaube, ich würde schon sagen, dass jemand wie Christopher auf ersten Blick hat ein Seriengesicht, würde ich sagen. Mhm. Aber bitte nimm einen Regisseur, der Christopher in dem Film inszeniert. Nimm einen Tarantino, der jemand so eine zentrale Rolle gibt. Und ab da hat der ein Filmgesicht.
Naja, ich weiß nicht.
Meinst du nicht?
Ich glaube schon ein bisschen, weiß ich nicht.
Es gibt halt diese Mafia-Typen sind teilweise sehr auf Mafia-Typ festgelegt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du jetzt Little Steven, also quasi aus Bruce Springsteens Band, Silvio Dante, in wie vielen anderen Filmen du den einsetzen kannst oder möchtest. Da müsstest du dir wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe geben oder mehr deine Fantasie spielen lassen als Casting Director?
Ich glaube, dass man sich da sehr viel, ich glaube, dass er nicht viel anderes spielen kann als das. Ich finde ihn, ich mag ihn natürlich auch, aber einen guten Schauspieler finde ich ihn jetzt eigentlich nicht.
Nee, finden Sie nicht?
Nee, ich finde.
Ja, aber guck ihn dir mal bei der E Street Band an. Und, den, ja. Und der Musiker und der Mafioso, Little Steven, sind zwei völlig unterschiedliche Leute. Ich finde, also
ja, aber trotzdem finde ich ihn irgendwie hölzern. Also ich finde, seine Energie ist trotzdem eine. Ach, ich weiß es nicht.
Aber gerade diese Lo-Fi-Energie finde ich so gut und so authentisch.
Ja, ich mag das ja auch. Trotzdem bleibt unterm Strich für mich das Gefühl, ich glaube, er könnte nicht viel anderes spielen.
Ich weiß gar nicht, wie dieser Pussy Bombinziero-Schauspieler heißt.
Das weiß ich auch nicht.
Aber der ist gut, oder?
Der ist sehr gut.
Wie der, Entschuldigung, John Szene, also man muss dazu sagen, Fury wird befördert. Also nee, Fury kriegt einen Capo-Status, nee, keinen Capo-Status. Fury kriegt einen, glaube ich, reported direkt an Pauly.
Doch, ich glaube Capo, aber ich weiß
nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Pauly wird befördert. Pauly und Silvio werden befördert, Pussy nicht. Und in dieser neuen Hierarchie gibt es eine Szene, wo Pauly das sich richtig anmerken lässt und man fragt sich, warum ist er so ätzend zu Pussy, aber dann erinnern wir uns wieder an die Szene im Schwitz, wo erstens mal Pussy ja immer noch ein bisschen als Informant verdächtiger gilt und er auch wirklich irrüde war und auch Pauly sehr abgewiesen hat, als die im Schwitz waren, du erinnerst dich?
Ja, klar.
Und das hat sich Pauly wahrscheinlich gemerkt und dann kommt Johnny Sacrimony, Johnny Sack, der Boss aus New York, von der New Yorker Familie und will mit denen was bereden, was immer es auch ist. Bleibt nebulös. Und was macht Pussy? Er bleibt sitzen. Die anderen halt so Bro-Hugs mit ihrem Mafia-Boss, klar. Pauly bleibt einfach sitzen und Pussy bleibt einfach sitzen und isst weiter.
Ja.
Ein Affront an sich.
Absolut.
Und dann wird er auf den Tisch des Tisches verwiesen von Pauly. Und ja, interessante Szene. Natürlich viel interessanter ist das Ganze, dass wir hatten ja so ein Surrogat. Wir lieben ja unsere Psychiatrist-Office-Szenen in Sopranos. Würden wir wahrscheinlich, die Serie wäre nicht so erfolgreich, wenn es nicht um Therapie-Sessions ginge.
Ja, natürlich.
Hatten wir jetzt aber nicht zwischen Melfi und Toni, weil sie hat ihn ja rausgeschmissen in der letzten Staffel. Aber wir hatten jetzt als Surrogat Melfi bei Bogdanovic. Sehr toll.
Elliot. Oh, Elliot. You already with the eyebrows?
Ja. You smug cocksucker.
Ja.
Fuck you.
Ja.
Der ja wirklich ein paar heiße Wahrheiten eingießt.
Ja.
Und auch sie ermahnt, dass sie hat sie nicht immer schon als Kindesspiel mit der Gefahr gesucht. Und sie sagt so, ich sollte aber Toni zurücknehmen, das hätte was Therapeutisches. Und er ist eher so, this is your therapy.
Ja, das soll nicht für dich therapeutisch sein. Ja, man hat das, er muss sich plötzlich an so ein paar Grundregeln des Berufsstandes erinnern.
Ja. Und jetzt kommt was Fantastisches, nämlich Toni braucht auch ein Therapeut, es ist einfach zu weit. Aber er hat keinen. Also sucht er Zuflucht bei dem viel, viel älteren und lebenserfahrenen Hash, dem alten Musikproduzenten und jüdischen Viertelmäzen da in New Jersey. Und Hash hat aber, ist eigentlich nicht doof, sagt ihm auch, dass sein Vater auch schon Panikattacken hatte.
Aber
er hat eigentlich null Interesse, Toni zuzuhören. Wird so gern seine eigenen Anekdoten mal jemand erzählen. Bräuchte er eigentlich selber einen Therapeut.
Es gibt zwei Szenen, wo die so herrlich aneinander vorbeireden.
Ja. Und dann sagt Toni so, willst du jetzt was zu meinem verdammten Albtraum hören oder nicht?
Ja.
Das ist ganz wunderbar. Das ist Comedy
pur. Die sollten keinen Podcast machen.
Nee, aber das ist Comedy pur, oder?
Auf jeden Fall.
Kann man das sagen. Toni ist sehr wütend in der ganzen Folge, wie er das Telefon aus der Wand reißt, das Wandtelefon, und eigentlich in die Richtung AJ und Carmella schmeißt und da jemand auch hätte treffen können. Und da auch danach zu Hash sagt, was ist mit mir los? Ich werfe mit meinem Telefon rum. Habe ich übrigens auch schon gemacht.
Ja, Telefon.
Hast du schon mal ein Telefon rumgeworfen?
Nein.
Nee?
Nein.
Ich habe mal mein Festnetz zerstört, weil ich wütend war nach dem Telefongespräch und außerdem noch die Verbindung schlecht war. Kam beides zusammen und habe ich es am Boden geworfen.
Sowas.
Ja, war's kaputt. War's ganz kaputt. Also, bin der Telekom. absolut unfassbare Szene in einer wirklich eh sowieso bislang der besten Folge der zweiten Staffel, würde ich sagen. Float nicely und hatte viel zu erzählen. Eine unfassbare Szene, Entschuldigung. Toni ist, warum er das Telefon rausreißt, ist, weil er stocksa auf Janice ist, weil die sich quasi aus dem Bankkonto seiner Mutter eine Hypothek.
Sie benutzt das Haus als Sicherheit, um Kredit aufzunehmen. Ja.
Genau, nehmen wir es mal, sagen wir es, wie es ist. Und wutentbrannt stürmt er in die Wohnung von Janice und sie ist nicht da, also in die Wohnung seiner Mutter, wo Janice gerade wohnt, ist nicht das da, Haus, es macht ihm auf, obwohl durch die Tür klar vernehmbar ist, dass er es ist. Er hämmert an die Tür. It's Toni! Richie April in fucking Unterhosen begegnet seinem Boss in der Wohnung seiner Mutter / seiner Schwester als Liebhaber der Schwester des Bosses in fucking Underwear. Unfassbar. Und als ob das nicht Grund wäre für ein bisschen Demut, was macht Richie Aprile? Er droht Tony. Er droht. Er sagt so, Moment, Freundchen, jetzt hast du mal eine Linie überschritten, ja? Bis hierher und nicht weiter. Und ich sitze wirklich nur sprachlos vom Fernsehen und dachte so, the ball's on this guy. Mhm. Und es eskaliert so schnell, Rüdiger. Ich dachte, wir haben noch ein paar Folgen, bis der Konflikt irgendwann unausweichlich erscheint. Aber es ist jetzt klar, das ist nicht kittbar. Mhm. In keiner Weise. Egal, was noch passiert an Annäherung und...
No, he's gotta go.
Ja, he's gotta go. Ja,
he's genau. gotta go.
Du hast bei mir, es gibt auch eine unglaublich, es sind so viele gute Szenen, diese Szene auf dem Boot.
Ja, sehr gut. Pass auf, dazu hast du was sehr, sehr Gutes gesagt. Es gibt ein paar Szenen, in, wo Leute, Randfiguren, Unbeteiligte oder Leute, die, oder you wanna get involved, also die sich unerwarteterweise beteiligen, aufs Maul kriegen. Der Schauspielkollege, dieser besagte Bootbesitzer. Und die Dramaturgie ist aber bewusst immer so gewählt in dem Fall, dass man es so ein bisschen feiert.
Ja.
Weil diese Personen sich vorher auch reichlich deppig benommen haben. Es ist schon eine Entscheidung, so, dass die da getroffen wurde, so dass man, also unsere gewaltbereiten Mobsters auch dafür gemocht werden, dass sie so Mobsters sind.
Ja, spielt mit uns der David
spielt
Chase.
Mit uns, ja.
Tony sieht gut aus in Bootklamotten.
Ja. Hat sportliche Beine.
Ja. Und er verprügelt den Nachbarn, weil der seine Freundin mehr oder weniger beleidigt, so nach dem Motto, man muss sich denn mit einem zum Typen einlassen.
Ja.
Schön ist aber auch, dass seine Geliebte, ich vergesse immer ihren Namen, ist auch nicht cool von mir, dass die Enten füttert und Tony sie rügt, weil sie nicht weiß, wie man mit Wildenten umgeht. Weil er hatte welche im Pool.
Enten sind wichtig für Tony.
Ja, Enten sind sehr wichtig. Okay, also ich finde auch, dass die Folge einen total guten Rhythmus hat und ich habe es zu dir gesagt, die Folge ist voll guter Schnitte.
Mhm.
Am Ende, Tony und Melfi haben sich wieder. Die Therapie geht weiter. Großes Happy End. Eins noch, sie sagt am Schluss, sie vermutet ja vorher schon, Tony ist so wie ein kleiner Junge, das schutzloser kleiner Junge, das mag sie an ihm, deshalb kehrt sie auch zu ihm zurück. Und das sehen wir auch gleich quasi, glaube ich, in so einem naheliegenden Schnitt auch, wie Tony, wie zufrieden grinsend er draußen sitzt im Auto, während Fury die Bude und die Leute zerlegt da.
Mhm.
Und am Ende sagt sie, Tony sagt, it felt good, während Furio da drin war und sie fragt so, was hat sich gut angefühlt? Giving oder, nee, er hat gesagt, I wish I was in there.
Mhm.
Ich wünsche, ich wäre das da drin. Und sie meint dann so, was hat sich gut angefühlt? Giving the beating or taking it?
Ja.
Und die Frage lässt Tony offen. Ist es wirklich so? Muss man da was offen lassen? Oder ist es nicht offensichtlich, dass Tony, so wie er grinst, sagt, giving the beating wäre die richtige Antwort?
Eigentlich schon, aber...
Ist so ein typischer Soprano David Chase offen lassen?
Mhm.
Macht ihr deinen eigenen... Denkt ihr deinen eigenen Teil, aber in dem Fall war es oder so ein bisschen unnötig offen, oder?
Naja, ich weiß es nicht. Ja. Also...
Wer lässt sich gerne die Kniescheiben kaputt schießen?
Tony wird auch durchaus ein paar ordentliche... Naja, ich glaube, um so zu sein... Um das zu können, um so zuschlagen zu können, musst du selber schon Prügel kassiert haben. Sonst hast du das nicht drin in deinem System.
Hm.
So, ich glaube, das eine kommt mit dem anderen.
Hm.
Also es macht die Person schon auch aus.
Hm.
Okay. Sag ich jetzt mal so.
Ja, vielleicht ist da was dran.
Die ich kennengelernt habe in meinem Leben, die selber in der Lage sind, jemanden eine reinzuhauen. Und das sind nicht so viele. Weiß ich, du hast wahrscheinlich auch noch jemanden wirklich eine reingehauen.
Nee, ich habe mich öfter geprügelt in der Kneipe, wo ich gearbeitet habe, aber ich habe nie zugeschlagen, sondern habe quasi immer abgewehrt oder Leute in den Schwitzkasten genommen oder hat gebändigt, aber nie proaktiv zugeschlagen.
Genau. Und ich glaube, die ich kenne, die das können, die haben selber alle zumindest von ihren Vätern ab und zu mal eins draufgekriegt.
Hm. Okay.
Das hat mit Liebe zu tun. Oder um es mit Florence and the Machine zu sagen, if a kiss with a fist is better than none.
Wow, I was deep.
Ja.
Leute, wir müssen Schluss machen. Wenn ihr für uns spenden wollt, uns unterstützen, macht es. Schreibt an mich bernie.meyer@gmail.com, dann sage ich euch, wie das geht, Bankverbindung etc. Oder macht es über PayPal unter der gleichen Adresse. Wir freuen uns, wir danken euch. Bitte gebt uns ganz viel Sterne und ihr könnt bei den Deutschen Podcast Awards für uns voten.
Das stimmt.
Ihr sollt für uns voten.
Das müssen wir auf unserer Seite auch mal posten.
Das posten wir jetzt auch gleich.
Ja.
Rüdiger, willst du es übernehmen?
Das Posten?
Ja.
Na, ich kann es
auf Twitter machen.
Ich mach's morgen früh.
Ach so, okay. Nee, ist zu spät. Dann mach ich's.
Ja.
Weil Anschluss an die Sendung gleich, weißt du?
Das ja, ist ja, ja, klar, Anschluss das schaffe ich heute nicht.
Ja. Votet für uns, ratet uns mit 5 Sternen, liked uns.
Liebt uns.
Liebt uns und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast. Das ist der Brennerpass.